Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zu Multimedia im Netz. Wir sind jetzt ganz neugierig und gespannt, ob das besser ausschaut, die Projektion, weil die Hörsaaltechnik die Lampe gewechselt hat, dort oben im Beamer. Das sollte jetzt eigentlich ein bisschen heller sein, also deswegen ist es vielleicht nicht ganz so verdunkelt. Man braucht früher auf die Idee kommen können, naja, egal. Es geht nämlich jetzt ins letzte Kapitel. Sie haben es auf der Webseite wahrscheinlich gesehen, dass ich die Vorlesung nächste Woche ausfallen lassen will, weil die Klausuren näher rücken und ja, auch bei diesem immensen Andrang ist vielleicht auch ein Grund dafür. Deswegen habe ich die letzten beiden Kapitelchen zusammengesteckt in diesen Termin und werde also das vielleicht auch nicht alles ganz detailliert machen. Schauen wir mal. Es geht also um Signalisierprotokolle für Multimedia-Kommunikation. Das ist eine relativ technische Geschichte, die damit zusammenhängt, dass wir ja mit Konferenzen, Videokonferenzen und Ähnlichem uns gerade zurzeit befassen. Und dort geht es um ein ganz spezielles Protokoll, nämlich dieses SIP-SIP. Und da gibt es auch ein relativ übersichtliches und ausführliches deutsches Buch dazu. Also bloß um das nochmal einzuordnen, warum wir darüber reden, wir sind also jetzt hier tatsächlich ganz am Schluss und das ist dieser Block Conversational Multimedia Services, in dem es zunächst mal in der letzten Vorlesung eben um die Prinzipien von Konferenzanwendungen ging und auch so ein bisschen um die Technik dahinter. Dort habe ich aber relativ stark dieses klassische H32X oder H320 Standardfamilie erklärt, die heute auch immer mal wieder eine Rolle spielen wird. Der SIP ist ein bisschen internetlastiger, um es kurz zu fassen. Also das H320 kommt ja aus der Telefonwelt und das habe ich ja in der letzten Woche auch versucht klarzumachen, dass diese Konferenzdienste eigentlich entstanden sind aus ISDN und Telefondiensten und mit dem SIP bewegen wir uns jetzt in eine Ebene rein, die einfach IP zur Kenntnis nimmt und sozusagen für eine IP-Welt gemacht ist. Ein kleines bisschen vielleicht Erinnerung daran, was diese zwei Welten auch unterscheidet, was eigentlich aus den Rechnernetzen bekannt sein müsste. Bei Kommunikationsnetzen muss man unterscheiden zwischen leitungsvermittelten Netzen und paketvermittelten Netzen. Und das Telefonnetz eben ist ein leitungsvermitteltes Netz, insbesondere die traditionellen Telefonnetze, die analogen Netze waren ja wirklich so, dass tatsächlich sozusagen galvanischer Kontakt hergestellt wird, dass wirklich über Schalter, über viele Relais, eine Leitung von der einen Endstelle zur anderen Endstelle geschaltet wurde. Und inzwischen ist das natürlich alles digital, da wird also nur auch eigentlich nur vermittelt, auch nur sowas wie Pakete vermittelt, aber es werden die Ressourcen vorweg reserviert. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Telefonverbindung zu einer Endstelle aufgebaut habe, zu einer anderen, weiß ich, dass eine bestimmte Bandbreite in allen Zwischenstationen für mich exklusiv zur Verfügung steht. Dieses ATM, das ich schon ein paar Mal erwähnt habe, ist ein Netz, das für beliebige Bandbreiten ganz flexibel, auch für verschiedene Verbindungstypen, das gleiche Prinzip erlaubt, wo ich also auch Verbindungen durchschalten kann und reservieren kann. Das Gegenstück sind paketvermittelte Netze, bei denen man im Prinzip bloß ein Paket in ein Netz reinsteckt und irgendwann fällt es hinten wieder raus. Man sieht das vielleicht an den zwei Bildchen ganz gut. Das wäre so ein Telefonnetz sozusagen, ein leitungsvermitteltes Netz. Dort ist die Leitung wirklich fix durchgeschaltet. Das heißt auch, dass die Pakete alle die gleiche Route nehmen, dass die Pakete auch schön in der gleichen Reihenfolge da durchgehen, wenn es denn Pakete sind. Während in einem paketvermittelten Netz das wirklich so ist, dass ich eine Nachrichteneinheit, ein Paket reinschicke und das nimmt irgendeinen Weg durch das Netz und kommt dann irgendwann drüben wieder raus. Das heißt, ich habe keine Garantie dafür, welchen Weg das nimmt. Das eine Paket kann also den Weg nehmen, das andere diesen. Und Sie können sich auch zum Beispiel überholen oder es kann ein Paket sogar verloren gehen. Wenn ich jetzt darüber rede, wie zwei Endgeräte sozusagen eine Verbindung miteinander aufbauen und anschaue, wie die Netzarchitektur ist, dann kann man grundsätzlich zwei Ebenen sozusagen unterscheiden. Das ist die eine Ebene, die tatsächlich die Datenpakete behandelt, die sie weitergibt. Das nennt sich Data Plane. Das wären also zum Beispiel IP-Netz, einfach die Router, die irgendwo im Netz stehen und über eine Routing-Tabelle einfach IP-Pakete an entsprechende Adresse an einen anderen Router oder einfach an ein anderes Gerät weitergeben. Also im Prinzip eigentlich bloß auswählen, über welchen der möglichen Ausgänge sie das rausgeben und eventuell noch irgendwas eintragen in das Paket, aber ansonsten nicht viel damit machen. Da oben sozusagen als Steuerebene über das ganze Netz drüber gesetzt ist eben diese Steuerebene, die Control Plane. Das sind Mechanismen, mit denen man Verbindungen zum Beispiel etablieren, modifizieren kann. Das heißt, auch in dem paketvermittelten Netz kann man sich vorstellen, dass es eine Control Plane gibt, die zum Beispiel Priorisierungen vorgibt, die irgendwelche Pufferlängen in den Routern verändern kann, die also dynamisch tatsächlich auch die Eigenschaften des Netzes verändern kann. Diese Trennung von Control und Data Plane, die ist auch in den Telefonnetzen bekannt. Also seit dem ISDN ist es da auch so, dass es genau diese zwei Ebenen gibt. Da gibt es auch diesen Steuerkanal und den Datenkanal, also B- und D-Kanal im ISDN-Anschluss, was genau diesen beiden Ebenen auch entspricht. Ja, und das, was man macht in der Steuerebene, in der Control Plane, um jetzt eine Verbindung zum Beispiel aufzubauen, um einzurichten, dass ein Gerät mit einem anderen kommuniziert, das nennt sich eben Signalisierung oder auf Deutsch Zeichengabe, Signaling. Und das kommt ursprünglich eben aus der Telefonie, ist auch im ATM-Datennetz realisiert. Da gibt es einen Rufaufbau über den Q2931-Standard und gibt es auch für IP-Netze, nämlich mit diesem Ressourcenreservierungsprotokoll RSVP. Da kann man auch noch fein unterscheiden zwischen User-Network-Signalisierung, also vom Benutzer zum Netz-Signalisierung, Netz-zu-Netz-Signalisierung und End-to-End. Also Benutzer zum Netz ist zum Beispiel das, was ich mache, wenn ich jetzt dem Netz sage, ich will eine Verbindung zu einem anderen Teilnehmer, also zum Beispiel, was ich im Telefonnetz mache, wenn ich anrufe einfach. Das wäre Benutzer-Netz-Signalisierung. Netz-zu-Netz-Signalisierung wäre das, was zum Beispiel zwei Vermittlungsstellen untereinander machen oder was jetzt irgendwie eine Kopfvermittlungsstelle von einem Land mit der von einem anderen Land macht. Das ist eine reine netzinterne Signalisierung. Und eine End-to-End-Signalisierung wäre sowas wie zum Beispiel eine SMS, die von einem Endgerät zum anderen Endgerät übertragen wird, parallel zu dem eigentlichen Übertragungskanal. Das wäre End-to-End-Signalisierung. Ja, im Telefonnetz kennen wir das ja alle, wie das funktioniert zunächst mal. Also man ruft dort an und dann kommt die Verbindung entweder zustande oder nicht. Und ich kriege so eine Nachricht, Verbindung wird angerufen dort, Verbindung ist aufgebaut, Verbindung ist hergestellt. Oder ich kriege ein Besetzt-Signal. Da gibt es natürlich jede Menge andere Dinge, die man mit einem modernen Telefonnetz machen kann. Haben wir zum Beispiel auch in den Konferenzen schon angeschaut, zum Beispiel eine dritte Partei dazu tun. Das heißt, dem Netz zu sagen, halt unsere Verbindung jetzt zunächst mal auf Hold und ich rufe einen zweiten Teilnehmer an und dann gebe ich ein bestimmtes Signal, wo ich sage, schalt uns alle drei jetzt zu einer Konferenz zusammen. Oder was Sie auch kennen von jeder Telefonanlage ist, ich rufe Weiterleitung, gibt es ja auch im öffentlichen Netz im Prinzip. Oder Rückruf, zum Beispiel Rückruf bei Besetzt wäre auch so ein Beispiel, was ja unser digitales öffentliches Telefonnetz in der Regel kann. Was Netze auch machen, ist, dass sie Rufe abhängig von Zeit und Ursprung routen, also den entsprechenden Empfänger raussuchen. Das kennt man ganz gut von so 180er-Nummern zum Beispiel, bei denen man typischerweise bei vielen, bei nächstgelegenen oder vielleicht auch gerade verfügbaren Callcenter rauskommt. Das kann also je nachdem, ob man das zur Tageszeit macht, was weiß ich, ein ADAC anruft, kommt man halt möglicherweise hier tatsächlich in München, wenn man ADAC raus in der Nacht bei irgendeinem zentralen Callcenter für ganz Deutschland, solche Dinge. Das sind schon relativ komplexe Dinge, die jetzt über die Signalisierung des Netzes eigentlich rausgehen, die man als sogenannte intelligente Netzfunktionen versteht, weil eigentlich noch eine Logik zusätzlich dabei ist. Gut, das sind alles Dinge, die man wiederfindet in diesen IP-Netzen und die man alle eigentlich auch braucht, wenn ich jetzt eine Konferenz auf einem IP-Netz schalten will und die natürlich von diesem SIP-Protokoll, auf das wir so zusteuern, auch unterstützt wird. Hier ist noch eine feine Unterscheidung zwischen Call Control und Bearer Control, also Rufsteuerung und Wegebereitstellung. Das sind zwei Unterklassen von Signalisierung. Also die Rufsteuerung macht so einfache Dinge wie zum Beispiel, gibt es den Partner überhaupt, also ist die Adresse sinnvoll, hat der Partner die technischen Voraussetzungen, dass ich überhaupt mit ihm kommunizieren kann. Also das ist bei Multimedia-Konferenzen natürlich interessant, also solche Dinge wie existiert der richtige Codec, der mit meinen Codecs kompatibel ist. Und Bearer Control, also die Wegebereitstellung, ist dann tatsächlich das Durchschalten im Netz, also insbesondere bei Netzen, die eben leitungsvermittelt sind, ist das natürlich wirklich eine Verbindung im Netz, die bereitgestellt wird. Bei einem IP-Netz ist es oft so, dass die Bearer Control eigentlich nicht wirklich existiert, sondern die Pakete einfach ins Netz geschickt werden. Deswegen ist die Call Control eigentlich was, was man immer machen kann. Deswegen ist es auch so, dass dieses SIP-Protokoll sich auf die Call Control ziemlich stark konzentriert. Während die Bearer Control eben vom Netz abhängig ist und das dementsprechend auch bei IP-Netzen nicht so ausgeprägt ist, dementsprechend in SIP auch nicht unterstützt. Ja, jetzt fragt man sich, jetzt rede ich die ganze Zeit von Telefonnetzen und wir haben IP-Netze, ich deute mir schon so drauf auf das SIP hin. Aber man fragt sich natürlich, warum denn überhaupt Signalisierung aus dem Telefonnetz und das Internet zusammengehen soll. Nun ja, die erste wichtige Beobachtung ist, dass dieses Konvergenzprinzip, das wir überall beobachten, dass verschiedenste Technologien für Netze auf einer IP-Basis zusammengeführt werden. Das führt natürlich auch dazu, dass Telefonverbindungen über das IP-Netz abgehandelt werden. Das kennt man an vielen Stellen, Voice over IP, zum Teil schon ziemlich weit verbreitet eigentlich. Also heutzutage, wenn Sie einen Telefonanschluss beantragen, ist es oft sozusagen das Telefon irgendwie bloß noch oben auf dem Internetanschluss drauf. Also eigentlich haben Sie bloß eine IP-Verbindung und darüber wird Ihr Telefonverkehr abgewickelt. Das heißt, wir haben immer mehr Telefone, die tatsächlich am Internet hängen. Und andererseits gibt es natürlich auch immer noch klassische Telefonnetze und die entsprechenden Endgeräte. Wir brauchen also entsprechende Gateways und wir haben die Situation, dass ein PC zum Beispiel ein Telefon anruft, ein iPod über WLAN oder ein iPod über WLAN genutzt wird wie ein Telefon, um dort irgendwie rauszurufen mit einer entsprechenden App, die da drauf läuft. Das heißt, es ist einfach sinnvoll, zunächst mal diese Interoperabilitätsszenarien anzuschauen und dementsprechend brauchen wir im Prinzip, was das mit IP-basierten Geräten und Telefonen gleichzeitig zurechtkommt. Das andere ist, dass es Bearer Control im Internet ja doch an verschiedenen Stellen, insbesondere in lokalen Netzen oder in abgegrenzten Teilbereichen des Netzes, zum Beispiel in einem Intranet, Firmennetz, doch gibt und dass man dafür natürlich auch ein Signalisierungsprotokoll braucht. Also wenn ich jetzt tatsächlich Router habe, die mir zum Beispiel RSVP unterstützen, dann muss ich ja da auch irgendwie diese Ressourcen vernünftig reservieren können. Es gibt einen weiteren Grund, der vielleicht, also die ersten beiden, denke ich, sind völlig einsichtig und klar. Es gibt einen weiteren Grund, der in der Literatur immer genannt wird, bei dem ich mir nicht so ganz sicher bin, ob der tatsächlich auf der Ebene von Signalisierung in der Praxis gelöst werden wird, nämlich Mobility. Also da muss man unterscheiden zwischen drei verschiedenen Arten von Mobilität. Das eine sind mobile Benutzer, die von einem Endgerät zum anderen gehen und irgendwo in einem Hotel zum Beispiel von einem Endgerät aus ihre gewohnte Arbeitsumgebung einschließlich ihrer Kommunikationsverbindungen haben wollen, ohne dass sich ihre Adresse ändert. Das zweite ist Terminalmobilität, das heißt, wir haben ein Endgerät, das sich bewegt an verschiedene Netzlokationen, also ganz klassisch so ein iPad, den Sie irgendwohin mitnehmen und der sich dann über verschiedene Technologien ins Netz einbucht, also über UMTS oder WLANs oder so. Und das dritte ist Service-Mobilität. Das heißt, ich bin in einem fremden Netz und will Netzdienste meines Heimatnetzes dort irgendwie benutzen. Also solche Dinge wie ein Telefonbuch, Rufweiterleitung, Mailbox zum Beispiel, solche Sachen. Also das wäre sogar eine Mailbox im fremden Netz zu nutzen, vielleicht ein praktisches Beispiel. Ja, und was tatsächlich hochinteressant ist in dem Bereich noch, ist die Signalisierung des Status von einem Benutzer oder von einem Terminal. Ist das denn überhaupt da? Das ist das Allerwichtigste. Also insbesondere für Online-Chats und Instant-Messaging ist das natürlich interessant, welcher Benutzer ist denn verfügbar, welches Gerät ist verfügbar. Das Letzte leuchtet wieder ein. Der ganze Bereich Mobilitätsunterstützung, das sind, glaube ich, Dinge, die so aus dem klassischen Telekommunikationsbereich kommen und die in IP-Netzen zum großen Teil dadurch abgehandelt werden, dass das IP-Netz und das physikalische Netz ja voneinander getrennt sind. Das heißt, wenn Sie irgendwo anders sich einbuchen in das System, dann ändert sich deswegen ja Ihre E-Mail-Adresse nicht, ändert sich Ihre IP-Adresse zwar vielleicht, aber die Anwendungen sind in der Lage, sich darauf anzupassen. Das heißt, es wird auf höheren Protokollebenen in der Regel abgehandelt, denke ich. Insofern sind diese Dinge, diese drei Punkte, glaube ich, mehr so fast historisch zu sehen. Also da haben eben die Telefonnetzleute so ein bisschen versucht, ihre Welt in die Signalisierung sozusagen reinzubringen. Ja, wenn man jetzt fürs Internet also signalisieren will, dann ist das die Bearer Control eigentlich zunächst mal sinnlos. Das habe ich schon erzählt. Also wird die Signalisierung sich im Wesentlichen auf Call Control beschränken. Das ist eigentlich die Essenz dieser Folie, habe ich im Prinzip eigentlich schon erzählt. So, jetzt gibt es verschiedene Architekturen. Da werden wir uns mehrere anschauen. Wir brauchen für eine Architektur, wie man zum Beispiel Multimedia-Konferenzen aufbaut, immer jemand, der sich um die sogenannten Sessions kümmert. Sessions hat man auch schon ganz oft und auch Definitionen davon. Also irgendeine Einheit, die die Teilnehmer an so einer Konferenz-Session zusammenfügt und die Verbindungen eben herstellt und auch die Qualität beobachtet und zum Beispiel feststellt, wenn irgendwie ein Teilnehmer in der Sitzung irgendwie nicht mehr verfügbar ist, in der Session nicht mehr verfügbar ist. Dann brauchen wir natürlich die Signalisierung, die Verbindungen aufbaut. Insbesondere muss ich irgendwie sagen können als Endgerät, ich will jetzt eine Session aufbauen, ich will so eine Session dazu, ich will raus oder will sie ganz auflösen. Ich muss diese Fähigkeiten der Endgeräte aushandeln. Das heißt, ich habe vielleicht ein normales Sprachtelefon, ein Videotelefon, ein iPad und irgendwie ein ganz normalen PC und dann ist natürlich schon die Frage, was ist denn jetzt eigentlich die richtige Codierung zum Beispiel, wie die kommunizieren können, welche Bandbreiten sind denn da angemessen. Das versteht sich unter Negotiation of Capabilities und das Ganze muss natürlich auch auf den Netzverkehr angepasst werden. Also vielleicht gibt es eben Bandbreitenprobleme, dann werde ich vielleicht die Videoverbindung ganz weglassen wollen oder es mit einer sehr bescheidenen Qualität nur. Das sind also wirklich wichtige Aufgaben für die Signalisierung, die eben auch auf einem IP-Netz guten Sinn machen. Und dann gibt es natürlich diese fortgeschrittenen Features, wie zum Beispiel intelligente Weiterleitung von Rufen an das entsprechende Endgerät, abhängig von Tageszeit, Anrufenden und Ähnliches. Oder einen Ruf auf mehrere Endgeräte zu verteilen und wenn eins davon abhebt, die anderen wieder rauszunehmen, wie man es im Callcenter brauchen kann. Das sind natürlich auch alles Aufgaben, die die Signalisierung irgendwie unterstützen muss zumindest. Vielleicht nicht ganz erledigen, aber unterstützen muss. Ich habe aus dem Buch von Trick Weber jetzt drei Architekturbilder da rausgescannt, die versuchen sozusagen verschiedene mögliche Architekturen bereitzustellen. Das wäre jetzt die Variante, die wahrscheinlich jeder von uns schon mal benutzt hat, nämlich Skype. Und zwar haben wir dann ganz simples Internet ohne irgendwelche Annahmen über Qualitätssicherung. Und im Wesentlichen haben wir Skype-Clients, die miteinander kommunizieren wollen und einen Login-Server, einen zentralen Login-Server, den Skype tatsächlich bereitstellt, also der sozusagen Eigentum von inzwischen Microsoft ist, der diese Benutzeradministration auch enthält. Wer hat denn eine Kennung, man muss sich ja bei Skype eben entsprechend registrieren und das, wie Sie wissen, ist das ja auch ganz wichtig, um einen Partner zu finden zum Beispiel zuerst mal. Dann gibt es, was bei Skype was Besonderes ist, diese sogenannten Supernodes. Das sind sozusagen Hilfsknoten, die in der Vermittlung der Verbindungen helfen. Die sind in der Regel nicht vom Skype-Netz sozusagen zentral bereitgestellt, sondern da werden irgendwelche harmlosen, nichts davon ahnenden Kunden zum Supernode erklärt. Das heißt, also, wenn Sie sich an dem Skype beteiligen, dann kann es ganz schnell passieren, dass Ihr Rechner zu einer Supernode wird und damit Vermittlungsdienste für andere Teilnehmer macht. Insbesondere haben Sie eine sehr hohe Chance, das zu werden, wenn Sie zum Beispiel hier an der LMU ein Bürorechner in Skype anmelden, weil Sie erstens eine gute Bandbreite haben und zweitens eine feste IP-Adresse. Das ist was besonders interessant ist natürlich für so einen Verwaltungsknoten. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass man dann zum Supernode wird. Außerdem gibt es hier Gateways. Das ist für das Skype Out und Skype In natürlich notwendig, mit der man ins ganz klassische 64 Kilobit Telefonnetz gehen kann. Also da muss sowohl die Signalisierung natürlich übertragen werden, dass also wenn jemand dort eine Telefonnummer eingibt, sagt, wer anrufen, dass das dann in die ganz normale Signalisierung über das Telefonnetz umgesetzt wird, als auch die Medienübertragung. Das heißt, wir müssen den Medienstrom, einfach die Sprachdaten, die da ankommen, natürlich entsprechend in die Codierung für die Skype-Clients umsetzen. Ich habe da noch ein paar Details vielleicht dazu bei der Architektur. Das Skype basiert ja eigentlich auf einer anderen Architektur. Das stammt, also die Erfinder von Skype waren die, die zuerst mal dieses Khazar entwickelt haben und die Grundarchitektur scheint immer noch die gleiche zu sein. Das ist also im Prinzip ein Peer-to-Peer-File-Sharing-System, das dann auch aufgrund entsprechender, wie man es kennt, urheberrechtlicher Probleme ziemlich aus der Welt verschwunden ist. Aber genau darauf, auf diesem Peer-to-Peer-Prinzip, basiert es natürlich auch immer noch, dass man beliebige Knoten als Supernodes nimmt. Es ist ein zentraler Login-Server, habe ich schon gesagt, und diese Supernodes, das sind sozusagen, die bauen so eine verteilte Datenbank für die Profile der Benutzer auf. Das heißt, im Prinzip, wenn man sich einloggt, dann muss man natürlich zunächst mal der Login-Server involviert sein, aber dann sucht die Client-Software sofort nach einer passenden Supernode und verbindet sich damit. Und die tatsächliche Detailaushandlung, was ist denn die physikalische Adresse meines Kommunikationspartners und wie kann ich mit dem eine Verbindung aufbauen, also dass ich dann letztlich wirklich eine TCP-Verbindung zu einem anderen Rechner kriege und sowas, das macht alles die Supernode, da muss kein zentraler Server von Skype mehr beteiligt sein. Die Sprachübertragung passiert mit UDP zwischen 24 und 128 Kilobit, also zwischen deutlich schlechter als Telefonnetz bis sogar ein bisschen besser und verwendet werden so prädiktive Codecs, also prädiktiv in dem Sinn, dass sie an vielen Stellen nur die Differenz zum nächsten Sample übertragen und einen entsprechenden Algorithmus haben, um das vorherzusehen, was das nächste Sample sein sollte, was auf dem Modell der menschlichen Sprache basiert, also letztlich auf Sprachsynthese. Dementsprechend ist auch manchmal die Sprache doch deutlich verzerrt. Das Ganze wird verschlüsselt übertragen mit Advanced Encryption Standard, den haben wir, glaube ich, auch schon getroffen, ne, mit 256 Bit, was ein symmetrisches Verfahren ist, das heißt, wir brauchen ein asymmetrisches Verfahren, um diesen symmetrischen Schlüssel zuerst zu übertragen. Und dafür ist das RSA, was wir auch schon angeschaut haben, im Einsatz. Also in der Praxis heißt es ist state of the art verschlüsselt, vermutlich so verschlüsselt mit AES 256-Bit, dass auch die Geheimdienste nicht direkt das entschlüsseln können, zumindest nach dem, was man so weiß. Was natürlich die ganze Sache auch politisch ein bisschen kritisch macht, weil es eben ein sicherer Kommunikationskanal ist, der natürlich auch für irgendwelche nicht gesetzlichen Aktivitäten genutzt werden kann. Man muss auch sehen, dass das Skype zwar relativ gut skaliert, wie man sieht in der Praxis, aber eben auch nur relativ gut. Also es gab schon mehrere Situationen, in denen das Skype-Netz massiv zusammengebrochen ist, also wirklich einfach nicht mehr funktionsfähig war. weil es ja wirklich keine zentrale Administration gibt, sondern das Netz sich weitestgehend selber organisiert mit diesen Supernodes. Das heißt, es ist im Prinzip schon eine sehr improvisierte und billige, einfache Lösung. Das heißt, für eine Kommunikationsinfrastruktur, auf die man sich verlassen will, ist es eigentlich ungeeignet. Das muss man ja sehen, wenn jetzt immer mehr Telefonverkehr aufs IP-Netz geht, stellt sich diese Frage ja. Also nachdem ich früher bei einem Kommunikationsnetzhersteller gearbeitet habe, da hat man nun ja wirklich das ganz andere Anforderungen, dass man es aus IP-Netzen kennt, mit extrem hohen Verfügbarkeitsanforderungen. Also die Downtime von so einem Vermittlungssystem so im Jahr irgendwo sich im Minutenbereich bewegen, was irgendwie wenige Server in der klassischen Informationstechnologie schaffen. Und man hat bestimmte Dienste, zum Beispiel Notrufnummern, die einfach unter allen Umständen, auch unter Netzstörungen, unter Netzausfällen durchgehen sollen. Das heißt, dass so ein Telefonnetz ist in der Lage, eben den normalen Verkehr runterzufahren, zu blockieren, mit den verbleibenden Ressourcen nur noch die Notrufe durchzuschalten. Wenn man an solche Anforderungen denkt, die man ja brauchen einfach als Infrastruktur, dass man eben zum Beispiel im Fall von, was weiß ich, einem Erdbeben eben kommunizieren kann, da ist es so ein Netz möglicherweise nicht die richtige Lösung. Deswegen, ein anderes Problem ist natürlich, dass vieles einfach nicht klar ist, nicht dokumentiert ist, weil es rein proprietär ist. Das heißt, wahrscheinlich hat Microsoft jetzt Zugriff drauf, aber es ist kein offener, es werden wenig offene Standards unterstützt. Es gibt zwar so Reverse Engineering von Skype, aber ganz verstehen tut man es, glaube ich, immer nicht. Deswegen macht es durchaus Sinn, andere Architekturen anzuschauen. Die zweite Alternativarchitektur ist das, was wir im Prinzip letzte Woche hatten, nämlich diese 32X, also 320, H320 und Konsorten. Sie sehen, da sind ganz viele andere H-Punkt-Standards beteiligt. Die haben wir zum Teil auch in der letzten Woche schon angeschaut. H323 ist das, was man eben am meisten kennt. Das unterstützt ganz klassische Telefone, wie hier angedeutet ist, und natürlich PCs in gleicher Weise und würde es im Prinzip unterstützen, dass das IP-Netz auch Dienstequalitätsunterstützung hat, also zum Beispiel Reservierungen unterstützt und ist im Prinzip eigentlich nicht so wesentlich anders von der Architektur, wenn man das so anschaut. Wir haben auch ein Media Gateway und ein Signaling Gateway zum 64-Kilobit-Netz. Wir haben Call-Server, die aber jetzt eben zentral verwaltet werden von irgendjemand, der den Dienst betreibt und diese MCUs, diese Multipoint Control Units, die wirklich den Verkehr vervielfachen zum Beispiel, also die Nachrichtenverbindungen vervielfachen, wenn man Konferenzschaltungen hat und Ähnliches übernehmen. Der entscheidende Unterschied ist, dass es eben dass die Server sozusagen administriert sind, dass man die kennt und dann entsprechend natürlich auch die Kapazität vorher ausrechnen kann und dass die Protokolle, die dazwischen laufen, Sie sehen da immer H225 ganz stark und H245, dass die standardisiert verfügbar sind, können Sie von der ITU-Webseite direkt die Dokumentation runterladen. Allerdings haben Sie wieder den Nachteil, haben wir auch das letzte Mal angeschaut, dass es Standards sind, die aus der Telefonwelt kommen. Und insofern, wenn jetzt hier ein Application-Server zum Beispiel und ein PC als Terminal miteinander kommunizieren, oder zwei PCs, eigentlich so ein bisschen aus der Welt fallen. Das ist nicht genau die Architekturwelt, die zum Internet passt. Und das führt eben jetzt dazu, dass man sich ein weiteres Modell ausdenkt, das sozusagen die Synthese bilden soll, wo man sagt, wir haben Server, die administriert werden, haben ein zuverlässiges Netz, das von einem Netzbetreiber bereitgestellt wird und wir haben ein Protokoll drüber, das sozusagen alle diese Vielfalt oder diese gesamte Vielfalt von verschiedensten historischen Signalisierungsstandards sozusagen vereinheitlicht. Sie sehen, da gibt es immer noch die MCU und den Call-Server und Application-Server, sogar noch verschiedene Application-Server für die intelligenten Dienste, also für eine Dienstweiterleitung oder für die Lokalisierung von mobilen Geräten oder Benutzern, in dem Fall mobilen Geräten, so ein Location-Server. Und Das Entscheidende ist, Sie haben hier tatsächlich überall SIP, 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 SIP stehen, wie Sie sehen. Das heißt, es wird ein Protokoll, das Session Initiation Protocol, benutzt, um alle die Geräte miteinander zu verbinden. Auch die Endgeräte, also der PC hat einen SIP User Agent und auch das Telefon, das ganz klassische, hat einen SIP User Agent. Wir haben auch wieder Media Gateway, Signaling Gateway und dort ist es natürlich so, dass wir jetzt in die klassischen Telefonsignalisierungssysteme gehen müssen, das ist klar, aber im Prinzip auch die Signalisierung zum Gateway hin kann noch mit SIP gemacht werden. Dann ins Netz rein müssen wir natürlich auf die klassischen Standards, DSS1, wie heißt das? Zeichengabesystem Nummer 7, genau, ist das die alte deutsche Bezeichnung für den Telefonsignalisierungsstandard. Da sind auch noch Sachen eingebaut, die wir jetzt, glaube ich, nicht so im Detail brauchen, wie zum Beispiel hier ein intelligentes Netz mit einem Service Switching Point, was jetzt, glaube ich, ein bisschen zu tief führt. Aber im Prinzip sieht man, dass das also eine Architektur ist, die eine sehr schöne Harmonisierung sozusagen der Möglichkeiten von einem klassischen Telekommunikationsnetz über ein IP-Netz mit allen seinen Möglichkeiten anbietet. Natürlich kann das IP-Netz auch ein fortgeschrittenes sein, das zum Beispiel Quality of Service und besondere Sicherheitsfunktionen anbietet. So, das ist also, glaube ich, relativ verständlich, dass man sich mit dem SIP befassen muss und sollte. Und deswegen jetzt ein bisschen mehr über das SIP. Ich habe jetzt auch noch ein zweites Buch, das habe ich vorher noch gar nicht angegeben gehabt, glaube ich, von dem diese Architekturbilder waren. Das also genau dieses Thema SIP und Telekommunikationsnetze nochmal wirklich thematisiert. Ja, was ist das SIP jetzt? Das ist, wie der Name sagt, Session Initiation Protocol, macht aber viel mehr als bloß Sitzungen zu initiieren, kann man also verwaltet Sitzungen zwischen Endgeräten. Und man sieht schon, der Standard stammt eben aus einer ganz anderen Welt. Das kommt nämlich von der IETF, der Internet Engineering Task Force. Das ist im Prinzip die gleiche Organisation, die für TCP und IP und die wirklich Basisprotokolle im Internet zuständig ist, auch für HTTP und für, ja doch, HTTP schon, aber für SMTP und so weiter, also die Mail-Protokolle, die wir benutzen. Ist damit also sozusagen eine echte Alternative zu dem, was die Telekommunikationsunion, die ITU, macht. Ist ein Signalisierprotokoll, das sich ähnlich wie das die Grundphilosophie vom Internet ist, nicht um die Netztechnologie darunter kümmert, sondern einfach bloß sagt, ein Endgerät will mit bestimmten Eigenschaften eine Sitzung aufbauen. Es ist ein textbasiertes Protokoll, das sich in der Art und Weise, wie die Syntax aufgebaut ist, extrem stark an HTTP anlehnt und dementsprechend auch über TCP/IP transportiert wird. Das heißt, es ist im Prinzip an die sonstigen Standards des Internets ganz stark angelehnt. Es ist aber vom Anwendungsbereich so, dass es klassische Telefonie genauso unterstützt wie beliebige komplexe Multimedia-Konferenzen. Und es hat auch so ein bisschen Anklänge an die Skype-Architektur insofern, dass ein Client, ein SIP-Client immer einen User-Agent enthält, der zwei Rollen spielen kann, der ein User-Agent in Client-Role oder ein User-Agent in Server-Role sein kann. Das Ganze ist auch schon eine gewisse Zeit alt, 1999 entwickelt, also Henning Schulzrin ist ein ganz wichtiger Name und Mark Handley. Das sind tatsächlich auch Leute, die aus dem akademischen Bereich kommen, also die wirklich vom Internet her sozusagen die Telekommunikationsnetze neu gedacht haben. Das SIP kann nicht alleine funktionieren, da braucht man mehrere andere Dinge dazu, auf die das SIP gut abgestimmt ist. Insbesondere gibt es das SDP, das werden wir uns auch anschauen, das Session Description Protocol. Und es gibt noch ein paar andere Session Announcement Protocol, SAP, hat nichts mit der Firma zu tun. Und Simple Conference Control Protocol, SCCP, die beiden trifft man schon seltener. Und natürlich die beiden, die wir kennen, das Real-Time Streaming Protocol und Real-Time Transport Protocol für die eigentliche Übertragung der Daten. Das ist so, wir haben gerade gesehen, 1999 ist das SIP entwickelt worden. Dass die Architektur, die man damals vorausgesetzt hat, also ein reines Push-Streaming mit RTP und RTSP sein sollte, das ist gerade dabei, natürlich sich umzustellen auf andere Lösungen, wo hier das Streaming über ein Pull-Modell und HTTP abgewickelt wird. Aber das ist durchaus mit dem SIP auch verträglich. Das Ganze ist eine Arbeitsgruppe, die sich M-Music nennt, Multimedia, Multiparty, Session Control, wobei das I eigentlich dann nicht so richtig gut reinpasst, ist vielleicht das IA Session. Aber es schaut einfach so schön aus, die Abkürzung. Ja, was kommt denn dem SIP sozusagen alles dazu, was wir bis jetzt noch nicht kannten? Also es gibt SIP-Proxy-Server. Die haben Sie vorher schon gesehen in dem Architekturbild. Da war nicht bloß ein Anwendungsserver für irgendwelche Anwendungsdienste, sondern da gab es spezielle Server für Redirect und Location. Das wird also wirklich in der Architektur unterstützt, dass es ganz spezielle Proxy-Server gibt, die eigentlich auch wieder aus der klassischen Telekommunikationsnetzarchitektur sozusagen übernommen sind. Also wenn Sie einen Location-Server zum Beispiel anschauen, das kennt man aus Mobilnetzen, wo es diese Location Registers gibt, also Home Location Register und wie die heißen, wo für eine Mobilnummer hinterlegt wird, ob der Benutzer zum Beispiel gerade in einem anderen Netz unterwegs ist und das dementsprechend weitergeroutet wird, der Ruf. In dem Sinn, so ein Location Server wird da in der Architektur gleich mit unterstützt oder auch das Redirect, also das Weiterleiten, das man ja aus dem öffentlichen Telefonnetz auch kennt. Dementsprechend sind alle Mobilitätswünsche, also Benutzerterminal oder Dienst, auch mit unterstützt. Wir haben Gateways zu den klassischen Netzen, inklusive dem sogenannten intelligenten Netz, also den Funktionen im klassischen Telefonnetz, die 800er, 900er Nummern und sowas realisieren. Ich kann also direkt sozusagen eine Dienstlogik bauen, die auf dem SIP-Server sitzt, die aber mit Knoten in dem intelligenten Netz kommuniziert und sozusagen integrierten Dienst bereitstellt. Ich kann einen Status von Benutzern und Terminals, online, offline, also frei oder nicht, kann ich beobachten und signalisieren über das SIP. Und ich habe die Möglichkeit, tatsächlich Dienste zu schaffen in dem SIP, wobei das auch jetzt ein bisschen hier aus der Telekommunikationswelt wieder angedacht ist. Es gibt also eine Call Processing Language, mit der ich für die es dann eine Laufzeitumgebung gibt, wo ich in einem Server quasi ein Skript schreiben kann, das einen Ruf, der eingeht, an eine bestimmte Nummer dann bearbeitet und entsprechend dann bestimmte Aktionen ausführt. Das Ganze gibt es aber auch alternative Möglichkeiten. Es gibt eine XML-Sprache für die SIP-Server, in denen ich so eine Behandlung beschreiben kann, so eine Dienstlogik aufschreiben kann, oder ich kann das auch in Java-Servlets machen, da gibt es auch ein SIP-Interface dafür. Also es ist ein relativ großes Arsenal da, mit dem ich Dienste bereitstellen kann auf den Servern relativ leicht. Ich werde jetzt zunächst mal, damit wir ein bisschen reinkommen, mich auf Audioverbindungen konzentrieren, also auf IP-Telefonie. Also IP-Telefonie heißt also wirklich telefonieren übers Netz, übers IP-Netz. Das heißt, die Endgeräte sind alle möglichen, habe ich vorher schon gesagt. PCs, Laptops, Tablets, Mobiltelefone, ein iPod oder sowas. Die müssen aber alle irgendwie SIP unterstützen und sie müssen Internetzugang natürlich haben, sei es über WLAN, oft über ein Festnetz in dem Fall. Und die können ganz verschieden ausschauen. Also das sind jetzt sozusagen alles reale Beispiele, die ich da habe. Das ist von einer Firma namens Beontel, ein sogenanntes Softphone, also im Prinzip eine Telefonanwendung, die auf einem beliebigen PC läuft, der irgendwie am Netz hängt und die man sozusagen ein Telefon emuliert. Gibt es auch Varianten, wo ich dann wirklich ein Headset bediene, wo ich wirklich einen Telefonhörer sozusagen als USB-Endgerät dann dran habe. Das hier ist ein Telefon von Cisco, in Deutschland nicht ganz so häufig, dass man Cisco als Telefonendgeräthersteller kennt, in anderen Ländern viel weiter verbreitet, aber auch unsere Telefone, die wir hier in der Uni haben, die sind von Alcatel, denke ich, auch das sind SIP-Terminals, also auch die telefonieren über ein IP-Netz. Ich habe da jetzt einfach mal einen Ausschnitt aus dem Datenblatt von diesem Cisco-Telefon hier reinkopiert, wo man eben nochmal sieht, Ja, es schaut eben ganz anders aus wie in der letzten Woche beim Datenblatt für Konferenzanwendungen, wo überall diese ITU-Standards mit dem H waren. Hier werden also RFCs unterstützt, ZipProxy, Redundancy, die ZipProxy-Server, bei denen ich mich registrieren kann. Es wird Network Address Translation, also wenn ich irgendwie nur eine IP-Adresse habe für ein ganzes lokales Netz, wird unterstützt. Ich habe Secure, also Encrypted Calling über das SIP-Netz. Und wir haben eine ganze Auswahl an verschiedenen Voice Algorithms, heißt sie, also an Codecs, die letztlich die Sprache sozusagen digital kodieren in entsprechenden Kompressionen. Das ist genau jetzt so eine Situation. Dieses Endgerät beschreibt hier sozusagen auch so eine Art Profil. Was kann ich denn jetzt eigentlich? Also was sind denn Datenkodierungen, die ich vertrage, mit die ich dann tatsächlich eben in Sprache umsetzen kann, dass man das bedienen kann. Das ist noch ein Beispiel Siphon, was, denke ich, so in einem halblegalen Bereich irgendwie sich bewegt. Das ist eine Anwendung, eine App, die auf iPhones und iPods läuft, nicht von Apple autorisiert ist, die also nur dann läuft, wenn das iPhone geknackt ist, also Jailbreak, wie man so schön sagt. Einfach deswegen, weil natürlich ein iPhone normalerweise dafür da ist, über das Telefonnetz zu telefonieren und nicht über irgendein WLAN. Ja? Ja? Geht? Über? Ja, ja, okay, das kann sein. Also das ist der Stand, also diese Anwendung, also wenn man jetzt auf der Siphon-Webseite schaut, heißt es immer noch als erstes Jailbreak, dann kann man es installieren. Es kann sein, dass es eine Version davon gibt, die... Ja, die ZipGate, gut, also das... Ja, ja, schon. Gut, aber die geht übers... Die Frage, geht die Sprachverbindung dann übers Telefonnetz, zahlen Sie da Gebühren oder geht es übers Datennetz? Ja, es geht jetzt vielleicht zu sehr ins Detail, weil das ja möglicherweise auch von dem Tarif dann wieder abhängt, den man da tatsächlich hat. Also wie gesagt, im Prinzip ist es ein empfindliches Gebiet, sagen wir mal, für die Netzbetreiber, weil die natürlich mit Sprachverbindungen von Mobilgeräten aus zunächst mehr Geld verdienen. Also beim iPod ist ihnen wahrscheinlich egal, da gibt es nichts Alternatives, aber beim iPhone oder bei irgendeinem Telefon, das eben Sprachverbindungen übers Mobilnetz aufbauen kann, ist das ja im Prinzip ein Weg, wie denen Einnahmen weglaufen. Ja, stimmt schon, die machen auf anderen Wegen. Das ist schon richtig. Ja, doch, das ist allerdings wahr. Trotzdem, also es wird auch, glaube ich, nicht mehr so furchtbar groß dran weiterentwickelt, aber also das ist ein Beispiel natürlich trotz allem für so einen Client. Also man sieht schon wieder halt an der Stelle, wie so diese Konflikte zwischen der traditionellen Welt und der neuen Welt sozusagen aufbrechen. Also ich denke, wahrscheinlich ist es schon so, dass die eigentlich inzwischen aufgehen, also zumindest die Gerätehersteller, Apple und so, da sich nicht mehr weiter kümmern und die Netzbetreiber halt irgendwie aufgeben. Also die versuchen das schon immer noch unter Kontrolle zu halten und zu verhindern. Also merkt das ja auch immer wieder, was mein iPhone an Funktionen verliert, in dem Moment, wo man die Vodafone-Karte einlegt. Und so, da gibt es schon interessante Dinge. Also auf jeden Fall, worauf ich raus will, ist, also danke auf jeden Fall, dass Sie sich da gerührt haben. Vielleicht sollten wir das iPhone auch da rausschmeißen. Aber was ich damit darstellen wollte, ist halt diese Vielfalt und wirklich klar machen wollte, ist diese Vielfalt von ganz verschiedenen Geräten, die alle SIP können. Das ist natürlich so das, was den Charme des Internet auch widerspiegelt, sozusagen, dass man eben beliebige Dinge in beliebigen Technologien sozusagen zusammenbauen kann. So, Adressformate in SIP. Da gibt es natürlich Telefonnummern. Das muss man ja sehen, das haben wir gerade gesehen, ganz klassische Telefone sind ja Endgeräte. Und das ist ein wichtiges, wenn man jetzt auf Voice geht, eine ganz wichtige Adressierung. Da gibt es auch einen Standard, nämlich E164 von der ITU. Dem kann man auch nicht aus. Das ist der Standard, nach dem alle unsere Telefonnummern funktionieren. So mit Ländervorwahl und Vorwahl und so weiter. Das kann es, das SIP. Es kann natürlich auch Adressen, die im Prinzip ausschauen wie eine E-Mail, die also mehr Internet-like sind mit dem Protokoll, der Protokollkennung SIP. Es kann direkt mit IP-Adressen arbeiten und es gibt wirklich die Möglichkeit, dass wenn man einen entsprechenden Gateway dahinter gibt, dass man nun klassische Telefonnummern als String sozusagen in die Adresse mit einbauen kann. Es gibt auch noch eine Variante, in der man nun tatsächlich eine E-164-Telefonnummer, wie da oben, also dieses standardisierte internationale Telefonnummernformat, wie eine IP-Adresse quasi in einen Domainnamen, in so einen symbolischen, IP-Adresse nicht, in einen symbolischen Namen fürs DNS aufwickeln kann. Muss man von hinten lesen, ARPA E-164 ist ein Standard. Vorspann, beziehungsweise kommt dahinter, man liest ja von rechts nach hinten, von rechts nach links, also 498, also 49 wie Deutschland, 89 wie München, 2180 wie LMU. Das heißt, diese Zahlenfolge, die von rechts nach links gelesen wird, ist syntaktisch natürlich gut kompatibel zu symbolischen Adressen, Hostadressen im Internet, ist aber de facto eine Telefonnummer. IP-basierte Adressen funktionieren natürlich so ohne weiteres nicht, das kennen wir auch, weil man eben diese Network Address Translation hat, wofür es dann, haben wir vorher schon bei dem Endgerät gesehen, spezielle Vorkehrungen gibt es zu sozusagen zu umschiffen. Soweit wollen wir aber auch nicht ins Detail rein. Ich habe schon mal gesagt, so ein SIP ist ein Client und ein Server gleichzeitig. Ein Server ist dafür da, SIP-Terminals zu registrieren, insbesondere auch Benutzer mit ihren Profilen, was sie also können und wollen, zu überprüfen, ob ein Benutzer autorisiert ist und dem zuzulassen, auch eine Abrechnung gegebenenfalls zu machen, was im Telefonnetz ja immer noch gängig und üblich ist, dass man eine Einzelgesprächsabrechnung bekommt und vielleicht auch pro Gespräch Gebühren bezahlt in manchen Fällen. Dann diese verschiedenen Adressformate abzubilden auf eine wirklich physikalische Adresse, wo man was hinschicken kann, Requests weiterschicken. Und dann natürlich die eigentlichen Funktionen, Rufsteuerung, also Verbindung aufbauen, Präsenzinformationen feststellen und weitergeben. Also wenn jetzt ein Benutzer eben auf dem Gerät tatsächlich sich anmeldet, dann zu sagen, der ist jetzt eben online und das ins Netz weiterzugeben. Und gegebenenfalls auch mit Quality of Service umzugehen. Alles das macht ein SIP-Server. In der Regel sind diese SIP-Server eben separat im Netz, aber im Prinzip muss jeder SIP-Client auch als SIP-Server funktionieren können. Das SIP selber ist, wie gesagt, ein textbasiertes Protokoll, das ausschaut wie HTTP. Das heißt, wir haben einen Header, der wirklich genauso ausschaut wie in HTTP und haben im Body natürlich wie bei HTTP auch die Möglichkeit, Daten zu übertragen. Bei HTTP ist es meistens entweder beim Post-Request irgendwelche Benutzerdaten, die dem Request dazugehören, oder irgendwelche Eingaben in Formulare oder HTML in der Gegenrichtung. Hier sind es an der Stelle, wo eben die Daten bei HTTP wären, normalerweise Daten in anderen Protokollsprachen, nämlich in dem Session Description Protokoll zum Beispiel. Jetzt schauen die Requests natürlich nicht so aus, dass man da jetzt GET schreibt oder POST, aber sie sind analog, das heißt, ich sage zum Beispiel invite oder ich sage buy oder ich sage options oder ich sage register, das sind alles SIP-Messages, die ein Client an den Server schicken kann. Und die Antworten, die der Server zurückschickt, die schauen wieder genauso aus wie bei HTTP. Das heißt, da gibt es welche, die man kennt, wie zum Beispiel 400 bad request, 404 not found. Oder 500 internal server error, also Sachen, die eigentlich genauso sind wie bei HTTP. Erfolgreich auch, 200 okay. Aber es gibt Dinge, die man aus HTTP nicht so kennt, zum Beispiel 100 trying, 180 ringing und 181 call is forwarded, die also jetzt wirklich Statusmeldungen sind, die wirklich die Rufbehandlung betreffen. Oder auch hier bei der Redirection 300 Multiple Choices oder 301 Move Permanently. Das sind jetzt Funktionen, die wirklich sich auf die Rufweiterleitung beziehen. Ja, der elementarste Ablauf ist, Sie haben also ein Endgerät A und ein Endgerät B, die über SIP nun kommunizieren wollen, also eine Verbindung aufbauen wollen. Man kann sich also ruhig jetzt Telefone darunter vorstellen. Da gibt es diesen berühmten Three-Way-Handshake, das heißt, User Agent A schickt eine Nachricht in Write an den SIP-Server, an den Zuständigen. Der gibt dann die Nachricht an, also lokalisiert den User Agent B und gibt diese Nachricht Invite an den User Agent, SIP User Agent von dem B weiter. Das heißt, er bekommt einen Invite. Das bedeutet letztlich, dass dieses Telefon zum Beispiel klingelt, wobei dann der Server eben Informationsnachrichten zurückgeben kann in der Zeit an den User Agent A, zum Beispiel eben diese Statusmeldung, was war das, 180 Ringing in dem Fall. Ja, irgendwann wird hier abgehoben, hoffentlich, sonst wird irgendwann mal eben abgebrochen, das ist ein Timeout, aber wenn der abhebt an der Stelle, dann wird eben die entsprechende OK-Nachricht an den Server beziehungsweise dann letztlich an den User Agent A geschickt, diese 200 OK. Und Three-Way Handshake deswegen, weil der User Agent A das dann nochmal bestätigt, dass die Verbindung wirklich aufgebaut werden kann mit einem Acknowledge. Und in dem Moment ist dann tatsächlich diese Session zustande gekommen. Das heißt, es ist genau das Gleiche eigentlich, was ein Telefonrufaufbau im klassischen Telefonnetz wäre, aber mit einem Protokoll, das im Prinzip so funktioniert wie ein HTTP-Protokoll und das jetzt nichts anderes macht, als zwei Telefone miteinander zu verbinden und einen Sprachkanal herzustellen. Wenn man jetzt ein bisschen weiter reinschaut, was jetzt so eine SIP-Nachricht im Detail ist. Ich habe ja gesagt, das ist eine textbasierte Nachricht und die ist, wie gesagt, genau wie HTTP. Das heißt, wir haben dort oben diesen Header-Bereich und unten den Body-Bereich. Da ein bisschen längerer Abstand hier ist, der Body ist in dem Fall SDP-Daten. Und es geht natürlich mit einem Invite an und einer Adresse, in dem Fall also so eine symbolische SIP-Adresse, john@domain.com. Es wird hinten das Protokoll angegeben, SIP 2.0. Und dann kommen allgemeine Headers, die man jetzt vielleicht nicht alle im Detail anschauen muss. Also zum Beispiel ist da eine Call-ID drin. Es werden Empfänger und Urheber sozusagen angegeben. Es wird eine Sequenznummer dazu angegeben. Das ist ganz interessant. Ein Subject kann drinstehen. Muss aber nicht, glaube ich. Und es wird dann ein Body angegeben, der in dem Fall vom Content Type SDP, Application SDP ist und natürlich die Länge einfach, wie man es von HTTP auch kennt, mit kodiert. Und dann kommen dort unten SDP-Daten, die jetzt eine ganz andere Syntax wieder haben, die also alle diesem Standardschema folgen, dass man so ein Zeichen, ein ASCII-Zeichen als Label sozusagen hat, als Key und dahinter einen Wert nach einem Gleichheitszeichen, der dann einfach ein String ist. Ein paar Sachen erkennt man sofort, wenn man das anschaut. Zum Beispiel, dass hier eine IP-Adresse von IPv4 verwendet wird. Hier sind IP-Adressen drin. Man sieht, dass irgendwie von Audio die Rede ist, RTP. Also ein bisschen kann man sich schon vorstellen. Schauen wir uns aber noch genauer an. Auf jeden Fall, so eine Nachricht wird wirklich als Text übertragen, so wie das bei HTTP auch ist. Schauen wir noch ein bisschen jetzt in das SDP rein, also in den Body. Das ist, wie gesagt, eine ganz andere Syntax, die so ein bisschen an die OSI, klassischen OSI-Protokoll-Suiten angelehnt ist. Es gab ja eine ganze Zeit lang Versuche, insbesondere von der Internationalen Standardisierungsorganisation für auch allgemeine Datendienste in globalen Netzen Protokolle bereitzustellen, zum Beispiel auch ein alternatives E-Mail-Adressierungsprotokoll. Kennt heute wahrscheinlich kaum mehr jemand, X400 hieß das, haben eine Zeit lang Leute auch auf ihren Visitenkarten gehabt, X400-Adressen, und die haben auch irgendwie so ausgesehen, da war auch immer ein Buchstabe und dann ist gleich, also irgendwie für Country gleich Germany und Organization ist gleich LMU München oder so. So haben die E-Mail-Adressen ausgesehen, X für 100. Und so ein ähnlicher Stil ist das hier auch. Also einfach von der Syntax her machen wir so diese Key-Value-Paare. Die Versionsnummer ist langweilig. Dann gibt es hier ein Origin, hier, der angegeben wird. Das ist hier noch ein bisschen auseinandergenommen, was das alles ist. Das ist der Benutzername, dann die Session-ID steht da wirklich drin. Das hier ist die Session-ID, das ist die Version. IN steht für Internet, Network Type Internet. IP4 steht für Adresstyp IP-Protokoll Version 4. Und hier steht tatsächlich die IP-Adresse dahinter an der Stelle. Bloß um hier mal irgendwie Beispiele zu geben, dort unten eben auch nochmal die Session-IP-Adresse. Dann stehen hier so Sachen drin wie die Bandbreite, also in dem Fall 64 Kilobit pro Sekunde, also wie beim klassischen ISDN. Und es stehen, was uns besonders interessiert, hier diese MA-Einträge, also M für Media-Beschreibung und M für eine Audio-Beschreibung und A sind dann Attribute dazu noch, die werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Also da ist hier Audio und jetzt kann man das erste Mal nicht mehr nur eine Sprachverbindung, hier in dem Beispiel ist also auch eine Videoverbindung zum Beispiel angedacht, bei der man solche Dinge dazu sagen kann, wie zum Beispiel, es wird zusätzlich eine Anwendung übertragen, ein Whiteboard und es gibt eine Orientierung, die Hoch- oder Querformat, also da werden nun wirklich Multimedia-Kanäle sozusagen in dieser Medienbeschreibung mit unterstützt, was also zu der Session dazugehört. Also ich habe in der Session dann eben, haben wir uns ja ausführlichst angeschaut in der letzten Woche, verschiedene Verbindungen zwischen den Endgeräten, Audio, Video, Applikationssignalisierung, die man hier eben alle beschreiben kann. Ja, deswegen interessiert uns natürlich die Medienbeschreibung ganz speziell. Also M ist der Medien-Schlüssel sozusagen. M ist gleich, danach kommt das unter anderem der Medientyp. Haben wir gesagt, kann Audio, Video, Application sein, also in dem Fall Audio zum Beispiel. Dann steht eine Portnummer dabei, es kann wird das Protokoll angegeben, also zum Beispiel RTP im Audio-Video-Profil und eine Liste von verfügbaren Formaten bzw. Codecs. Das werden wir auch gleich nochmal anschauen. In dem Beispiel war jetzt einfach bloß eine Nummer angegeben. Das kann eine ganze Liste von möglichen alternativen Codecs sein, weil ich ja beim Rufaufbau zunächst mal sage, ich will einen Ruf, bei dem ich eine Audio-Verbindung brauche und ich kann folgende Protokolle sozusagen, folgende Codierungen und gebe sozusagen meine Codecs mit an und auf der anderen Seite beim Empfänger gibt es auch eine Menge von Codecs, die zur Verfügung stehen und die werden dann ausgehandelt und eben entsprechend eins davon ausgewählt, das erste, das passt. Attributbeschreibung ist dann dafür da, eben bei diesen Codecs noch mehr Details zu liefern, schauen wir uns aber auch gleich nochmal genauer an. Also das wäre ein Beispiel, wo man jetzt verschiedene Medienformate anbietet. Also ich habe Audio, Portnummer, RTP, AVP, das haben wir schon gehabt, und dann 0834. Das sind vier Alternativen, die jetzt zum Beispiel ein Telefon anbietet, mit dem es kommunizieren könnte. Und für jedes von denen gibt es dann 0834, gibt es über dieses RTP-Map nochmal ein bisschen mehr Details an, wobei im Prinzip dieses Mapping schon ziemlich standardmäßig ist, also bestimmte Standards sind eigentlich schon vordefiniert, nämlich stehen hier in der Tabelle zum Beispiel 0 ist PCM nach dem Mu-Compander, ist ein Audiomedientyp mit einer festen Abtastrate oder die 3 ist GSM, also das Mobiltelefonstandard oder die 4 ist dieser G723-Codec. Und Sie sehen, da gibt es eine ganze Menge andere. So LPC zum Beispiel ist so ein Predictive Coding, wie es bei dem Skype auch aufgetaucht ist. Das bedeutet also sozusagen, dieser Begriff, der vorher schon vorkam, ich habe also irgendwelche Profile für meine Capabilities von dem Endgerät. Das ist also so eine Capability Specification, welche Codecs unterstützt es tatsächlich. Und die Aushandlung geht dann so, der Partner A schickt sozusagen eine Liste von den unterstützten Codecs mit dem Invite mit. Als in diesem SDP-Teil, da hat man ja gesehen, da ist ganz viel drin und da waren hinten eben auch diese M- und A-Einträge. Der Partner B, der dieses Invite kriegt, der weiß ja, was selber seine Capabilities sind, der vergleicht das mit seinen Capabilities und schickt bei dem OK die entsprechend ausgewählte Medienkodierung, die er verwenden will. Er kennt ja das, was Partner A kann und kann also dann den richtigen raussuchen und schickt es zurück. Also zum Beispiel, er kriegt vom Partner A diese Alternative, die wir vorher hatten, 0834, und schickt dann zurück, kann sogar noch eine Liste angeben, also 0 oder 3 sind die beiden, die ausgewählt werden. Und dann kann der Partner A in dem Acknowledge endgültig festlegen, ob er jetzt das 0 oder 3 nehmen will. Und das Gleiche geht natürlich mit anderen Medientypen genauso. Also wir haben ein Video schon gehabt, bei dem natürlich genauso H264 zum Beispiel eine mögliche Codierung ist, die eigentlich hoffentlich alle unterstützen, aber es gibt ja viele andere auch. Es gibt für Chat zum Beispiel, für verschlüsselte Chats auch, also einfach für Textaustausch oder für Dateitransfer oder solche Whiteboard-Anwendungen gibt es natürlich Capabilities, die manche Endgeräte unterstützen, manche nicht und die auf die Art immer ausgehandelt werden. So, ich glaube, ich habe eine Stunde geredet, bevor ich jetzt noch in weitere Architektursachen da reingehe. Ich mache gar nicht mehr so viel über das SIP. Ist vielleicht der richtige Moment, Pause zu machen. Es ist jetzt gleich 20 nach, also gute 10 Minuten. Um 11:30 mache ich dann hier an der Stelle wieder weiter. Bis gleich. So, also was wir bis jetzt angeschaut hatten, waren solche SIP-Abläufe, die bloß zwei Endgeräte verbinden, wie man es eigentlich aus der Telefonie kennt. Jetzt gibt es natürlich komplexere Abläufe, die insbesondere diese Proxy-Server mit einbeziehen. Also ein Proxy-Server ist auf der Rufsteuerungsebene für die Weiterleitung und möglicherweise Filterung oder auch Veränderung dieser Rufinformation zuständig. Der trifft also lokale Entscheidungen über ja, das Routing bzw. den Aufbau der Sitzung. Da gibt es auch wieder verschiedene. Es gibt einen Stateless Proxy Server, einen Stateful. Der, wie man das so kennt, Stateless, der versteht eigentlich nichts von der Geschichte, sondern gibt einfach Nachrichten weiter und entscheidet lokal, wohin er sie weitergibt. Ein Stateful Proxy Server, der kennt den Status von so einer ganzen Session, von aufeinanderfolgenden Requests und kann eigene Requests bauen. Schauen wir uns das in einem ganz konkreten Beispiel an. Ich habe für diese Location-Server vorher in dem Architekturbild gehabt. Das ist also ein Server-Typ in dem SIP und der enthält unter anderem so eine Proxy-Funktionalität. Also haben wir hier den User-Agent A und einen Location-Server mit Proxy, der jetzt die Signalisierung abwickelt. Und wir haben zwei weitere User Agents, B und C. Das Ganze nennt sich Parallel Call Forking und ist für ein Callcenter zum Beispiel da oder auch für eine einfache Realisierung von einer Callcenter-ähnlichen Funktion. Sie könnten sich also vorstellen, es gibt eine, ja, kann man durchaus auch für unseren Lehrbetrieb machen. Es gibt eine Telefonnummer, die man anrufen kann, wenn man irgendwelche Rückfragen, sagen wir mal, zu den Übungsaufgaben oder sowas hat. Dafür gibt es eine Liste von Leuten, die theoretisch dazu Stellung nehmen können, möglichen Bearbeiter. Die werden alle gleichzeitig sozusagen verständigt. Und der Erste, der den Ruf annimmt, der ist derjenige, der beschäftigt ist damit und alle anderen werden dann aus dem Ruf wieder rausgenommen. Das heißt, der Ruf geht parallel an, was weiß ich, 5 Leute und sobald der Erste abgehoben hat, wird der Ruf an die anderen 4 abgebrochen. Da kann man sich natürlich nur alle möglichen Varianten vorstellen, dass das irgendwie lastverteilungsmäßig auf die Leute aufgeteilt wird. Aber das Prinzip ist, glaube ich, klar. Das heißt, A schickt einen Invite an den Location-Server zunächst mal, an den Proxy und der Proxy sagt, okay, nicht okay, sondern trying 100, gibt also zunächst mal die Informationsnachricht zurück an A, dass jetzt was passiert und schickt nun ein Invite an B, der dann die Informationsnachricht Ringing zurückschickt. Worauf man es auch schon dem A sagen kann, also es wird einer gerufen, geht also auch das Ringing zu. Jetzt macht der Proxy-Server aber noch mehr, also es geht hier weiter. Der schickt auch an das C ein Invite, das auch ein Ringing zurückschickt. Jetzt, ob man jetzt gleich wieder dem A zurückmeldet, Ringing oder nicht, das ist letztlich egal. Also wäre auch ohne das denkbar. Der A muss ja eigentlich bloß wissen, es wird irgendjemand angerufen. In dem Fall kriegt er sogar die Nachricht, dass zwei angerufen werden, explizit mit. Jetzt wird angenommen, dass der C tatsächlich abhebt. Das heißt, da kommt die 200, okay, an den Proxy-Server. Und der Proxy-Server, der kennt in dem Fall, das ist ein Stateful-Proxy-Server, der kennt die Folge der Requests, weiß, wie das alles zusammenhängt. Dementsprechend gibt er dem A jetzt das 200 und die Adresse von dem C, worauf die A und C natürlich die Verbindung aufbauen. Das heißt, A schickt das Acknowledge, das wird an das C weitergegeben. Und das B, der andere Beteiligte, der auch angerufen wurde, der nicht abgehoben hat, bei dem wird der Ruf abgebrochen, das heißt, der kriegt einen Cancel. Und dann wird am Ende im Nutzkanal von A nach C möglicherweise über den Proxy-Server aufgebaut, aber zunächst mal, also die Datenübertragung findet von A nach C statt. Also das ist so ein Fall, wo der Proxy-Server sozusagen von sich aus eine Entscheidung trifft, wenn der erste aus einer Liste, die nur der Proxy-Server kennt, der Location-Server, wenn der erste geantwortet hat, dann werden die anderen abgebrochen. Also weder weiß A so ganz genau, wen er wirklich anruft, noch wissen jetzt die Beteiligten, die nicht abgehoben haben, was jetzt eigentlich genau passiert ist. Und die Liste dieser Gruppe, die wird sozusagen in dem Location-Server hinterlegt. Da kann man also die kompliziertesten Sachen mitmachen. Also ich habe jetzt ein Beispiel für so eine persönliche Rufnummer zum Beispiel. Also was weiß ich, während normalen Arbeitszeiten wäre vorstellbar, dass der Laptop, wenn der abgefragt wird, ob er verfügbar ist, wenn ja, wird dorthin eine Verbindung aufgebaut zu einem Client, Sprachclient auf dem Laptop. Wenn nicht, probiert man es vielleicht auf dem Mobiltelefon. Wenn nicht, kann man vielleicht noch den Desktop-Computer probieren und dann irgendwie noch andere Dinge, das Office Phone zum Beispiel. Und wenn dann immer noch keiner abgehoben hat oder nur der Anrufbeantworter dran ist, dann wird eine E-Mail an die offizielle E-Mail-Adresse geschickt. Und außerhalb dieser Zeiten und am Wochenende zum Beispiel wird bloß eine E-Mail geschickt und vielleicht noch eine SMS. Das wäre also jetzt eine Nummer, die jemand bereitstellt, die alle die Kommunikationskanäle, die er hat, sozusagen unter ein Dach bringt. Das brauchen sich die Leute also nicht so furchtbar viel überlegen, sondern einfach bloß dort anrufen. Und so ein Programm zu entwerfen und zu sagen, dass diese Logik, die da dahinter steht, zusammenzustellen, das nennt sich dann Service Creation. Also Service Logic Programs sind diese Dinge da oben. Das hat man früher in traditionellen Telefonnetzen Intelligent Network genannt und kann man jetzt auf solchen SIP-Servern natürlich auch realisieren. Wobei jetzt so ein Beispiel natürlich so sein wird, dass ein allgemeines Service-Programm zunächst mal bereitgestellt wird auf dem Server, was dann jeder für sich noch konfigurieren kann, wie er mit seinen Nummern, seiner Abfolge, wie er es haben will. Das nennt sich manchmal auch Unified Communications, was wir da hatten. Also so eine einheitliche Vereinheitlichung verschiedenster Kommunikationskanäle über so ein IP-Netz mit entsprechenden Protokollen drüber. Das wäre jetzt die Mobility, also die Mobilitätsunterstützung. Wir haben also einen Benutzer, der unterwegs ist und sich auf verschiedenen Geräten sozusagen registriert, der also jetzt zum Beispiel eben auf Reisen ist und im Hotel sich registriert. Der hat also seinen Home-SIP-Server zum Beispiel in seinem lokalen Netz und registriert sich dort das erste Mal. Dann, wenn er weggeht, deregistriert er sich, was durchaus das Gerät automatisch machen kann. Das muss jetzt nicht der Benutzer selber machen, sondern in dem Moment, wo er sich aus dem Netz entfernt, wird vorher das Deregistrieren gemacht. Und wenn er in das neue Netz reinkommt, an einem anderen Standort, dann registriert er sich dort bei einem entsprechenden SIP-Server der temporären Adresse und damit wird er unter seiner Adresse wieder bekannt gemacht sozusagen und dann werden ankommende Rufe an den neuen SIP-Server weitergegeben. Bloß vom Zusammenhang her, dass man so ein bisschen sieht, dass das SIP wirklich so ein Mittelding zwischen der Telefonwelt und der IP-Welt ist. Vielleicht noch ein bisschen was über den Zusammenhang zu UMTS. Also UMTS kennt wahrscheinlich jeder, weil die meisten neueren Telefone sowas haben. Also die dritte Generation von Mobilnetzen. Das erste waren die analogen, die zweiten war das GSM-Netz, was früher mal D-Netz hieß, und dann jetzt eben das UMTS oder 3G, ist genau dasselbe. Und die 4G-Netze, also LTE, sind ja gerade so dabei rauszukommen, wobei die zunächst mal mehr eigentlich sowas wie DSL-Ersatz auf dem Land zunächst mal leisten. Aber uns interessiert jetzt das UMTS, das weiterentwickelt wird von diesem 3GPP-Konsortium und ganz viele verschiedene Zellgrößen unterstützt. Aber uns interessiert vor allem, dass es eben Multimedia auch und Multimedia-Konferenzen unterstützt. Und seit dem Release 5 von UMTS ist das Core-Netz IP-basiert und es ist wird ein Multimedia-Subsystem sozusagen angenommen, das über das IP-Netz vermittelt wird. Diese Call-Control-Bearer-Control-Unterstützung ist eben auch vorgesehen. Das heißt, Call-Control ist ein eigener Abschnitt sozusagen in dem UMTS, und seit Release 5 wird die Call-Control in UMTS über SIP gemacht. Das heißt, wenn Sie über UMTS zum Beispiel eine Multimedia-Verbindung, also eine Audio-Video-Verbindung, vor allem eine Videoverbindung aufbauen, dann wird die Call-Control auch damit mit SIP abgewickelt. Direkt, also ohne dass du jetzt irgendwie sonstige IP-Netze, das klassische Internet beteiligt sein muss. Allein das UMTS-Kernnetz, das nur dafür da ist, den Mobildienst zu betreiben, wird in dem Fall auf IP-Basis und mit SIP betrieben. Also es ist ein Standard, der doch ziemlich breit verwurzelt ist, würde ich mal sagen. So. Bevor ich jetzt zu sehr in die Rechnernetze sozusagen reinkomme, das ist auch nicht wirklich mein Geschäft, möchte ich lieber nochmal auf ein anderes Thema springen und dann auch in den Abschluss gehen. Das geht also jetzt relativ schnell. Wir haben nämlich jetzt einen Medientyp, der eigentlich nicht so richtig Multimedia ist, aber eben im Sinn von multiplen Medien auch ganz wichtig ist, noch so ein bisschen ignoriert. Das ist immer wieder mal aufgepoppt, nämlich dass man Textnachrichten austauschen will. Also das, was man Instant Messaging nennt, Chat, so der Einfachheit halber. Also Austausch von Textinformationen zwischen den Clients in Realzeit. Das war an vielen Stellen schon da, aber dafür gibt es auch noch ein bisschen was man dazu wissen sollte. Insbesondere ist diese Präsenzinformation, die jetzt zum Beispiel in SIP ja auch schon unterstützt wird, wo ich weiß, ein Teilnehmer ist verfügbar, die ist dort ja ganz wesentlich, weil natürlich dann kann ich mit ihm kommunizieren. Das ist normalerweise was, das man auf Rechnern hat, aber Sie kennen das, auf Mobilgeräten nimmt es massiv zu. Und es gibt ganz viele Clients, die das unterstützen, zum Teil mit Audio-Video zusammen. Es ist eine relativ komplexe Geschichte eigentlich. Wenn man die Geschichte anschaut, gibt es das schon seit den 70ern im Prinzip. Also bei Unix gab es schon immer das Talk-Kommando, mit dem ich zu einem anderen Benutzer auf einer anderen Maschine eine Textverbindung aufbauen kann, was tippen, und das erscheint direkt bei dem und er kann antworten. Das Ganze auf kommerzieller Basis und mit GUIs, die auf Endgeräten, auf PCs laufen, gibt es auch schon seit Anfang der 90er Jahre. ICQ und vor allem der AOL Instant Messenger ist, denke ich, der den größten Massenmarkt so aufgerollt hat, gerade in den USA. Ja, und dann haben eben ganz verschiedene Netzbetreiber und Dienstanbieter auf dem Internet ihre eigenen Messaging-Services aufgezogen, also Yahoo zum Beispiel, Microsoft Network, Excite. Was sehr unbefriedigend ist, weil man im Prinzip dann sozusagen immer nur mit den Teilnehmern im gleichen Netz kommunizieren kann und dann eigentlich, wenn man viele Leute kennt, ganz verschiedene Accounts in ganz vielen Netzen braucht. Da gab es eine interessante Entwicklung um 2000, Jabber, ein Open-Source-Protokoll, das sozusagen eine Vereinheitlichung sich vorgenommen hat und es dann in den Standard sich entwickelt hat. Der kommt dann gleich, XMPP heißt der Standard. Also es gibt inzwischen einheitliche, zum gewissen Grad einheitliche Protokolle, die diese Dienste überbrücken. Und vor allem gibt es inzwischen ganz viele Clients, die in der Lage sind, innerhalb einer Oberfläche sozusagen ganz viele Accounts bei vielen dieser Dienste zu verwalten. Ich habe jetzt bloß ein paar Mal aufgeschrieben, also viele davon Open Source und für verschiedene Plattformen sind es auch verschieden. Also Mac zum Beispiel ist das Adium, so das, was man was wahrscheinlich am verbreitetsten ist. Auf anderen Plattformen sind es andere Dinge. Das kennen viele aus dem Alltag. Was vielleicht zu bemerken ist, in den letzten letzten Jahren, ganz kurzfristig, dass natürlich außer diesen traditionellen Diensten wie AOL, Instant Messenger, Yahoo, MSN, auch die sozialen Netzdienste, also zum Beispiel Facebook, dort ihre eigene Rolle spielen und Twitter genauso, die dort eben integriert werden. Viele andere Dienste, bei denen es eben integrierte Chats gibt. Ja, grundsätzlich hat man da viele Clients, ganz wenige Server. Das Ganze ist meistens netzwerkbasiert, das heißt, es gibt irgendwo einen Server, der das weitergibt, wobei das zentralisiert oder dezentralisiert passieren kann. Da gibt es verschiedene Architekturen. ICQ zum Beispiel hat zentralisierte Server, während Jabber von vornherein so ein bisschen à la Skype dezentralisierte, skalierbare Architektur hat, die sozusagen auf viele Server, viele kleine Server sozusagen unterstützt, statt wenige große. Grundsätzlich gibt es immer noch sehr viele proprietäre Dinge bei der Signalisierung für Instant Messaging, aber es gibt mindestens zwei wichtige Standards, die das Instant Messaging vereinheitlichen. Das eine ist Simple und da sieht man auch, warum das an die Stelle ganz wunderbar hinpasst. Das ist nämlich eine Erweiterung von SIP für Instant Messaging und Presence, also für Nachrichten, Realzeitnachrichten und Präsenzinformation, also ist jemand online, offline. Das Messaging wird da sozusagen als einfach eine Erweiterung von dem SIP-Protokoll verwaltet und es sind wirklich reine Textnachrichten, wobei man natürlich durch die Multimedia-Unterstützung in SIP prinzipiell sich auch vorstellen könnte, dass man da Multimedia drin hat, dass man also zum Beispiel ein Bild statt einem oder einen Ton oder sowas statt einer Textnachricht schickt, wäre kein furchtbar großes Problem. Das Simple ist inzwischen so, dass also viele Clients, also zum Beispiel das Adium, von dem weiß ich, das wirklich auch unterstützen. Es gibt auch Simple Server, die frei verfügbar sind. Das heißt, ich kann mir also meinen eigenen Messaging-Dienst zum Beispiel für ein Unternehmen oder eine private Gruppe oder so damit komplett selbstständig aufbauen. Das XMPP ist das zweite, was man kennen sollte. Das habe ich schon kurz erwähnt mit dem Jabber. Das ist eine Community-Entwicklung eigentlich, also Open-Source-Entwicklung, die dann aber um 2002 rum als IETF-Standard standardisiert worden ist und in denen sehr viele Funktionen drin sind, also inklusive Verschlüsselung, Multi-User-Chat, irgendwelche Privacy-Funktionen. Und die inzwischen bei den meisten auch kommerziellen Instant-Messaging-Anwendungen unterstützt wird. Ich habe also jetzt bloß ein paar erwähnt, die vielleicht interessant sind, also professionelle kommerzielle Dienste, Google Talk, Apple iChat oder auch das Facebook-Chat hat ein XMPP-Interface seit 2010, dass das also mit allen XMPP-Clients interagieren kann, was wahrscheinlich die Basis ist, wie das Adium das macht, weil das gar nicht genau weiß. Also in Simple, wie gesagt, es waren die zwei, Simple und XMPP, jetzt zunächst mal Simple, basiert auf SIP und da gibt es einfach eine ganz, ganz einfache Erweiterung. Also es schaut genauso aus eigentlich wie beim Rufaufbau. Wir haben zwei Teilnehmer, aber eine neue Nachricht, die heißt jetzt nicht Invite, sondern die heißt Message. Und was die Message ist, steht jetzt da unten gleich dabei. Also diese Message-Nachricht schicke ich über einen Proxy an den User 2 und der antwortet einfach mit 200, okay, wie bei einem Invite auch. Und die Message schaut nicht so viel anders aus wie die anderen SIP-Nachrichten, also die Header sind im Prinzip gleich, bloß der Content-Type ist in dem Fall kein STP, sondern einfach Text-Plain mit einer bestimmten Länge und da steht halt einfach der Text dahinter. Also extrem simpel, aber so heißt es ja auch, also das ist ja auch nichts Kompliziertes, um was es da geht. Ja, und was ich auch schon immer wieder gesagt habe, dass ja, die Präsenzinformation, ist jemand online oder nicht? Also Sie kennen das bei allen diesen Clients, dass ich sagen kann, ich bin available oder away, solche Geschichten. Die muss man natürlich auch irgendwie verwalten können. Auch das gibt es bei Simple auf SIP-Basis, nämlich mit Subscribe kann ich mich sozusagen anmelden bei einem Proxy-Server, dass mich die Präsenz interessiert von anderen Benutzern. Das heißt, ich habe jetzt ein Subscribe, das an den Proxy-Server geht und dort heißt es Event Presence. Und ich will also einen bestimmten user@watcherhostexample.com, also ich will von einem bestimmten Benutzer die Präsenzinformation bekommen. Das ist dieser Benutzer, der sich dort irgendwie dann meldet und der macht ein Update seiner Präsenz in einem bestimmten Format, das hier auch nochmal angegeben ist, PIDF, Presence Indication Data Format. Und in dem Moment, wo der seine Präsenzinformationen PDF weitergegeben hat, kriegt der Subscriber ein Notify mit dem entsprechenden PIDF als Nachrichtenbody, wo drin steht, was hat sich jetzt dort in der Präsenz getan. Kann nur mehr drinstehen, eine Nachricht zum Beispiel auch und solche Dinge. Also auch nicht jetzt letztes Detail dazu, aber bloß ein Hinweis darauf, dass eben das Simple diese Funktionen, die man heutzutage in Kommunikation übers Internet standardmäßig hat, sehr gut unterstützen, dass das auch SIP-basiert ist. Ja, die Alternative dazu, das ist der andere Standard, der ganz wichtig ist im Instant Messaging, ist das XMPP. Da unten das Logo, das sich, wie gesagt, aus dem Jabber entwickelt hat. Das ist auch ganz interessant insofern, als es eine andere Denkweise, komplett andere Denkweise eigentlich, als das Simple hat. Im Prinzip ist das ist die Idee, dass man gemeinsam sozusagen einen Austausch von jeweils einer XML-Datei zu dem Empfänger hat. Das heißt, es sind zwei XML-Dateien. Die eine wird von A nach B geschickt, die andere von B nach A. Beide haben die klassische XML-Struktur und die werden aber sozusagen in Abschnitten, in so Absätzen, also wie Strophen, die meisten ja Stanzas, ineinander verschachtelt. Und im Prinzip die Struktur ist ein Stream, Endless Stream, und in dem gibt es Präsenzinformationen, hat man gerade, also dass ich sage, ich bin da. Es gibt Messages, also ich schicke an jemanden eine Nachricht, und es gibt eine Info-Query. Das sind die drei wichtigsten Dinge, die es da drin gibt. Das ist jetzt direkt aus dem RFC-Standard dazu sozusagen kopiert, rauskopiert mal, was so ein XMPP-Beispiel wäre. Und da sieht man, dass das jetzt irgendwie was Seltsames ist. Das ist eine XML-Datei, in der alles das, was man in einer XML-Datei erwartet, doppelt vorkommt. Also zum Beispiel hier das Fragezeichen XML ist zweimal da, aber eben einmal vom Client und einmal vom Server. Das heißt, wenn man das aufschreibt, sozusagen, ist das hier so die gemeinsame Kommunikationsgeschichte. Und wenn ich alles das, was ein C davor hat, was der Client zum Server geschickt hat, rausnehmen auf die linke Seite und alles, was der Server geschickt hat, zum Client auf der rechten Seite, dann habe ich jeweils eine wohlgeformte XML-Datei, die eben bloß so strophenweise ineinander versetzt ist. Also da oben wird einfach bloß der Stream aufgemacht auf beiden Seiten und eben XML-Namespace-Jabber-Client, womit das XMPP beschrieben ist, Version 1.0. Mehr passiert da eigentlich nicht, dass gesagt wird, es ist das Jabber-Protokoll. Also da sieht man auch eben immer noch, dass XMPP eigentlich das alte Jabber.org ist. Dann kommen hier Nachrichten, ist das vielleicht was am interessantesten ist. Der Client schickt hier eine Message from Juliet to Romeo in Englisch und da sind wir mitten im Shakespeare drin, ist auch nicht so wichtig. Der Body ist also diese Nachricht und der Server schickt dann zurück den Response Message from Romeo to Juliet, auch wieder mit dem Body als Body-Element sozusagen die Nachricht eingebettet, womit man also so einen Nachrichtenaustausch genau zwischen Client und Server, beziehungsweise zwischen zwei Beteiligten. Der andere hängt natürlich auch an dem Server dran und kriegt es von dem Server entsprechend weitergeleitet, hier absehen kann. Und so kann das natürlich ganz lang dahin gehen, die Nachrichten ausgetauscht werden und irgendwann ist der Stream beendet. Dazwischen kann eben, wie gesagt, auch einfach mal die Nachrichtenaustausch komplett abbrechen. Es kann Präsenzinformation, zum Beispiel, ich gehe jetzt offline oder sowas sein. Oder es kann, können eben irgendwelche Anfragen auch passieren. Ja, jetzt habe ich ganz viele Protokolle erzählt und langsam wird es vielleicht auch ein bisschen ermüdend, aber immerhin am Schluss, glaube ich, noch ein paar Sachen, die so ein bisschen wieder die Brücke auch von diesen zunächst mal theoretisch aussehenden Rechnernetzdingen hin zu dem bauen, was man eigentlich doch alltäglich irgendwie nutzt. Also diese Chat-Anwendungen und dass man einen Client hat, der sowohl Facebook als auch Twitter als auch ICQ unterstützt. Das ist ja irgendwie was, das man sozusagen im Alltag trifft. Ich möchte jetzt die letzten paar Minuten oder so vielleicht noch verwenden drauf, ein kleines bisschen zusammenzufassen, was wir denn so alles jetzt im Laufe der Vorlesung hatten. Und zwar habe ich mir zwei Dinge vorgenommen. Das eine ist zunächst mal noch an einem künstlichen Beispiel vielleicht nochmal klarzumachen, wieso diese Stoffauswahl, die die Vorlesung hat, in der Kombination dann doch relevant ist und wie das sich anfühlt, wenn man dieses das mal sozusagen konkret machen muss, diesen Stoff anwenden. Bloß mal ganz angedeutet. Und da möchte ich so ein bisschen natürlich über Trends und weitere in die Zukunft reden, aber das mit größter Vorsicht, deswegen mit diesem Vorspann über Prognosen. Ja, also zuerst mal die Dinge irgendwie zusammenzufassen. Ich nehme jetzt ein Beispiel, das tatsächlich an dieser Uni auch schon mal diskutiert wurde und das Projekt ist dann aufgrund großer Komplexität, die man da festgestellt hat, auch wieder eingestellt worden. Eine Videoplattform für eine Universität. Also die Idee ist, es ist nicht wirklich eingestellt, es ist auf einer einfachen Basis existiert es in der Unterrichtsmitschau und dort wird eben immer mal wieder darüber nachgedacht, wie man das optimal nutzen kann. Also wenn Sie da mal reingeschaut haben, was zum Beispiel unsere Unterrichtsmitschau an, also dieses Video-Online-Service, in dem auch manche unserer Vorlesungen drin sind, was da so alles an anderen Vorlesungen drin ist, die zeichnen ja auch Gastvorlesungen auf und viele andere Dinge, das ist ein Riesenpool an Material, die zunächst mal ganz verschieden lang sind. Das sind Vorlesungen, sind mal etwas halbstündige Vorträge, Interviews, alles Mögliche. Es wächst permanent. Es gibt ganz verschiedene Autoren. Es gibt Leute, irgendwelche berühmten Leute, die dort eine irgendwie den gleichen Vortrag halten, das schon immer 100-mal gehalten haben. Es gibt Professoren, die zunächst mal relativ unbekümmert ihre Materialien weltweit bekannt geben, wie das jetzt bei mir ist. Es gibt andere Kollegen, die große Sorgen haben, also vielleicht auch aus guten Gründen, weil viele urheberrechtlich empfindliche Dinge in den Vorlesungen drin sind, die sagen, das wollen sie nicht. Naja, gut, also wir wollen trotzdem ein Portal aufbauen, wo das ganze Material verfügbar ist. Es soll alles unter einer Suchmaschine sozusagen verfügbar sein. Das heißt, es ist interessant, wenn ich jetzt über das Stichwort Awareness zum Beispiel im gesamten Videomaterial der LMU recherchieren kann, werde ich garantiert allein durch die Kombination von Vorlesungen aus der Medizin, aus der Psychologie, aus der Informatik und vielleicht ganz anderen Dingen, an die ich jetzt gar nicht denke, Psychologie oder Philosophie oder so, eine sehr breite und interessante Materialsammlung kriegen. Ich will vielleicht auch natürlich Links an anderes Material im Web vorstellen und das Ganze soll von, wie die Unterrichtsmitschau ja auch angefangen hat, mit so einem sozialen Netz, in so ein soziales Netz eingebunden sein, in der ich zum Beispiel das kommentieren kann, verweisen kann, mir meine eigenen Strukturen daraus zusammenbauen kann, also aus den Materialien zum Beispiel für eine neue Lehrveranstaltung oder ein Seminar oder Seminarvortrag auch nur meine eigenen Ausschnitte zu einem neuen Artefakt zusammenbauen kann. So, ich habe jetzt hier ein bisschen schwer zu lesen, werde es mir dann so schrittchenweise erklären, so in etwa die Themen aus der Vorlesung da hingemalt. Signalisierungsprotokolle für Multimedia war das letzte hier, Multimedia-Konferenzen, Multimedia-Inhaltsproduktion, da ist das Webradio, da ist das Streaming, da sind Content Description, Kryptographie, Copyright, Communities und am Anfang die Webanwendungen. Und ich möchte jetzt einfach bloß ein paar der Überlegungen skizzieren, die jetzt so eine Arbeitsgruppe sich machen muss. Zum Beispiel stehen die vor der Frage, welche Plattform nehmen wir denn überhaupt? Nehmen wir zum Beispiel eine kommerzielle Plattform, was ja zum Teil auch gemacht wird, wie Apple iTunes U, was natürlich schwierig ist, wenn man da irgendwelche Erweiterungen davon machen will. Man ist unter der Kontrolle von der Firma, kann das nicht alles steuern, wie man es selber haben will. Man kann natürlich auch nur selber entwickeln. Die Frage ist, wie groß ist die Interaktivität eigentlich, die wir wollen? Sollen die Leute das einfach bloß passiv ansehen, nur zusammenbauen? Sollen sie was interaktiv auch beitragen können? Was sind denn überhaupt die Zielplattformen? Haben wir es da mit gemischten, heterogenen Plattformen zu tun? Müssen wir damit rechnen, dass Linux-Benutzer dabei sind, dass mobile Geräte mit Android oder auch mobile Geräte mit einfachen Betriebssystemen wie Symbian dabei sind? Was sind denn die Medienplayer? Können wir uns auf Flash verlassen, was jetzt zum Beispiel mit diesen mobilen Endgeräten sich schon wieder beißt? QuickTime ist auch nicht überall verfügbar. Also wenn man das anschaut, haben wir im Prinzip im ersten Kapitel gesehen, wir haben bei den Streaming-Architekturen haben angeschaut, dass das bestimmte Plattformen nur unterstützt, dass bestimmte Plattformen bestimmte Streaming-Architekturen unterstützen. Bei den Büchern haben wir zum Beispiel gesehen, dass da ganz verschiedene Plattformen gibt und inkompatible Standards. Die Produktionsketten haben wir uns angeschaut, die natürlich auch dann konsequent für die entsprechenden Plattformen produzieren müssen. Wenn man den Inhalt anschaut, habe ich gesagt, es gibt Leute, die mehr oder minder viel über die Urheberrechte sozusagen Kontrolle haben wollen. Das heißt, man muss möglicherweise den Zugriff schützen. Man muss überhaupt mal wissen, was gibt es denn an Rechten. Ja, da sind wir natürlich mittendrin in dem Copyright- und Rechtemanagement. Das kostet uns auch immer so ein bisschen Usability und Performance. Also wir haben eine ganze Reihe von Themen, die wir also an vielen anderen Stellen auch, also zum Beispiel beim Web-TV oder so, auch angeschaut haben. Dann habe ich gesagt, es gibt Suchanfragen. Wie kann ich denn so einen Videoclip finden? Das heißt, es muss irgendwie segmentiert und annotiert werden. Wir haben uns auch alle möglichen Maschinen angeschaut, die es dazu gibt, festgestellt, dass sehr viel noch auf manueller Arbeit beruht, dass es aber auch Algorithmen gibt, die versuchen, Video zu segmentieren, dass es Standards gibt, mit denen ich annotieren kann, denen ich Inhalte beschreiben kann, ich den Strukturen zum Beispiel von Videos beschreiben kann, also da insbesondere MPEG-7. Metadaten haben wir uns angeschaut, ist ein ganz großes Problem. Wo kommen die her? Werden die auch wirklich systematisch und einheitlich verfolgt? Dann die Leute, die das anschauen, die kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass die im Wissenschaftsnetz hängen. Es kann sein, dass die Mobilgeräte da dran sind und vielleicht von irgendwo, wo es einen teuren Netzzugang gibt, bei dem man eben sparen muss an der Bandbreite. Wie kann ich das optimieren? Kann ich zum Beispiel bei Zugriffen im Haus, wenn das also vielleicht in einem Studentenwohnheim gleichzeitig von vielen abgerufen wird oder auch in Arbeitsräumen der Uni, kann ich das optimieren im Sinn von Multicast-Splitting-Servern und so weiter? Wie stark muss ich das dezentralisieren zum Beispiel, um das zu skalieren? Auch das sind alles Dinge, die wir uns angeschaut haben, bis hin zum Beispiel den Signalisierprotokollen, die wir gerade angeschaut haben. Dann haben wir gesagt, die Leute sollen zusammenarbeiten. Also das heißt, wir haben Communities, die wir auch als Thema uns vorgenommen hatten. Das ist die Frage, können Benutzer denn Informationen eingeben? Kann man ihnen denn vertrauen, dass die keinen Unsinn machen, wenn sie Informationen eingeben, zum Beispiel Kommentare oder irgendwelche Strukturierungen? Kann man die Verschlagwortung den Benutzern übertragen? Sollen die Benutzer denn untereinander zum Beispiel so einen Online-Chat haben, wie wir es jetzt hatten? Soll man denn eine neue Community machen, wie es jetzt die Unterrichtsmitschau macht, oder soll man vielleicht wieder auf eine Community-Plattform einsteigen, dass man das Ganze als Facebook-App oder sowas realisiert, was sicher populärer ist, aber natürlich dann wieder starke Einschränkungen mit sich bringt? Also Sie sehen, dass alles das, was wir uns über Kollaborationsanwendungen angeschaut haben, die Medientechnik im Hintergrund sozusagen, die Webtechnologien und insbesondere, was wir über Communities gesehen haben, Mashups verschiedener Anwendungen und so weiter, dass das natürlich alles relevant ist dafür. Das Ganze kann man ökonomisch auch anschauen. Eine Uni ist vielleicht nicht gewöhnt, an Geschäftsmodelle zu denken, hat es aber im Prinzip auch, weil wir natürlich auch Geld verbrauchen und ausgeben, die das der Steuerzahler sozusagen mühsam verdienen muss. Dementsprechend ist die Frage, was ist sozusagen, welche Art von Ertrag wird dabei generiert? Kann er vielleicht Geld verdienen, indem er die Dinge verkauft, also dass das nicht öffentlich ist, sondern irgendwie Abos sind? Man kann auch den nicht materiellen Revenue sozusagen berechnen, der durch die Ausbildung passiert. Das Ganze muss also irgendwie auf jeden Fall eine vernünftige Produktionskette sein, die in die ökonomischen Rahmenbedingungen passt. Also zum Beispiel kann man auch nicht sagen, jeder Dozent muss noch so und so viele Stunden Arbeit zusätzlich spendieren, weil das ja letztlich irgendwie auch bezahlt werden muss in irgendeiner Form. Also jetzt bloß mal so kreuz und quer Fragen, die sich stellen in so einer, wenn Sie sich vorstellen, so eine Arbeitsgruppe diskutiert irgendwie über einige Sitzungen weg, was denn alles relevante Fragen sind. Ich behaupte, dass die Fragen jetzt, wenn wir uns jetzt mehr Zeit genommen hätten und gemeinsam das diskutiert hätten, dass viele Fragen dieser Art so aufgetaucht wären. Und ich habe ja auch solche echten Sitzungen mitverfolgt und auch die Fragen zum Teil wirklich daher genommen. Da ist jetzt nochmal, ich habe fortlaufend bei jeder dieser Fragen, die da aufgetaucht sind, eben meine Vorlesungskapitel hier angezeigt gehabt und dann immer in so einem Ampelprinzip gesagt, da gibt es irgendwie eins, das irgendwie besonders relevant ist und welche, die so halbwegs relevant sind. Und hier ist jetzt sozusagen die Statistik, so eine Art Histogramm, ja, wie oft kam denn was rot und gelb vor? Und was man da sieht, ist, dass die Themen eigentlich, wenn man jetzt so einen Dienst bauen will, in voller Breite eigentlich auftauchen. Also alle diese Fragen, die hier vorgekommen sind, sind relevant. Es sind bestimmte Themen, die in der Vorlesung vielleicht sogar etwas schwerfällig sind, weil es gar kein so richtig harter Stoff ist, wie die Produktionsketten und Multimedia Management, Asset Management, kommen sogar an besonders vielen Stellen vor. Also man sieht, es ist tatsächlich ein Komplex, in dem ganz viele verschiedene Fragestellungen zusammenspielen, von den Webtechnologien bis hin zu solchen Dingen wie rechtlichen Aspekten, was Copyrights betrifft. Und wenn Sie das im Zusammenhang anschauen, ist es hochinteressant, wenn Sie an Berufsbilder denken, die nun genau diese Fragen angehen. Also ich habe das Glück gehabt, mal als Systemingenieur und als jemand im Produktinnovationsprozess in einem Unternehmen zu arbeiten. Und dort ist es nämlich genau das, dass wenn Sie anfangen, neue Produkte zu entwickeln oder irgendwie Prognosen darüber, wo es sinnvoll ist, Produktentwicklungsaufwand reinzustecken, da muss man tatsächlich in dieser vollen Breite die verschiedenen Dinge verstanden haben und auch verstehen können, wie die ineinander greifen. Und das ist nicht nur technische Innovationen, sondern zum Teil auch soziale Entwicklungen. Geht also doch deutlich über das raus, was jetzt bloß, ja, was wir am Anfang der Vorlesung so hatten, irgendwie PHP-Programmierung oder so ausmacht. Ich hoffe, dass das ein bisschen klar geworden ist. Also das ist nur noch mal ein Versuch, Ihnen klarzumachen, einen Rückblick vielleicht auch an der Stelle zu finden. Diese Kombination ist mühsam zusammengesucht und überlegt und ändert sich auch so ein kleines bisschen von Jahr zu Jahr, aber die Themen grob machen schon, denke ich, Sinn. Wenn Ihnen Themen fehlen, bin ich immer dankbar dafür, dass, oder sozusagen Themen passen irgendwie gar nicht mehr, bin ich auch dankbar übrigens für Hinweise. Ja, jetzt möchte ich ein kleines bisschen noch in die Zukunft reinschauen, was ja eigentlich nicht geht. Und deswegen dieser Vorspann, ich weiß nicht, ob Sie diese Folien schon mal gesehen haben, vielleicht habe ich es an anderen Stellen schon mal gezeigt, der Max Heiner Mirsch, das sind zwei Journalisten, die solche Dinge sammeln, unter anderem. Und das ist doch recht interessant, was an Prognosen so passiert ist. Also Karl Benz zum Beispiel hat 1920 gemeint, das mit dem Auto ist fertig. Western Union, die ja nun später im Telefongeschäft schon einiges zu tun hatten, hat 1876 in einer internen Kurzinformation festgelegt, dass Telefon so viele Mängel hat, dass es von Natur aus keinen Wert hat. Lord Kelvin hat 1897 behauptet, Radio hat keine Zukunft. David Sarnoff, der auch im, glaube ich, beim, ja, weiß jetzt nicht mehr genau, im BBC, glaube ich, sehr viel gemacht hat, hat über das Radio gesagt, wieso soll man für die Nachricht zahlen, die an alle geschickt wird, nicht an einen selber. Der Chef der 20th Century Fox 1946 hat gesagt, nach 6 Monaten wird das Fernsehen scheitern, weil kein Mensch Lust hat, jeden Abend in so eine Kiste zu schauen. Was ja eigentlich einleuchtend ist. Also es ist nicht zu verstehen, warum das die Leute tun, aber es ist so. Also was ich damit sagen will, es ist verdammt schwierig, auch wenn man was von den Dingen glaubt zu verstehen, irgendwie was vorherzusagen. Ich habe noch ein paar mehr. IBM-Chef Thomas Watson im Zweiten Weltkrieg gesagt, 5 Computer braucht man weltweit. Ken Olsen, Chef von Digital Equipment, DEC, die Sie vielleicht schon gar nicht mehr kennen, weil die aufgegangen sind dann in Compaq, was total interessant ist. Compaq ist dann in HP aufgegangen. DEC war, also als ich studiert habe, hat jede Uni einen Rechner von DEC gehabt. Das waren die Standardrechner, die VEXes, also zuerst mal die PDP-11 und dann der QEX, waren die Standardrechner, die auch unter Unix viel gelaufen sind. Die haben das richtig verpennt, dass es PCs geben sollte und sind dann zur Strafe von der PC-Firma übernommen worden. Unser Steve Jobs hat die Idee gehabt, dass man sowas baut, wie zum Beispiel eine Mac. Ist zu Atari gegangen, die haben keine Lust gehabt und Hewlett Packard hat gesagt, nee, die waren sich zu fein für so Leute, die ihr Studium abgebrochen haben. Bill Gates meint, dass Spam, hatte 2004 gemeint, dass es Spam bald nicht mehr gibt, ab 2006. Naja, also man kann lange suchen und solche Dinge sammeln. Eigentlich ist es ziemlich sinnlos, die Zukunft vorherzusagen, will ich damit sagen. Es gibt verschiedene Dinge, also man kann eigentlich bloß Evolutionen vorhersagen. Es gibt ja immer Revolutionen, also dass zum Beispiel irgendjemand was erfindet, was die Welt total auf den Kopf stellt. Also als der Laser erfunden wurde zum Beispiel, ist das am Anfang belacht worden, was das für eine komische Sache ist, weil man immer experimentiert hat, damit irgendwie Metall zu schneiden und irgendwie auch Fernverbindungen, den Laser so über die durch die Luft, durch die Atmosphäre schickt, irgendwelche Datenverbindungen aufzubauen. Das hat alles nicht so furchtbar viel gebracht, aber dann letztlich ist es eine Revolution, die an ganz verschiedenen Stellen, also das mit dem Schneiden zum Beispiel, hat ja nun langfristig doch Erfolg gehabt. An der Stelle, wo man Disks abtasten kann, hat es Erfolg gehabt. Über Glasfasern übertragen ist es in der Datenübertragung genial. Das heißt, es ist eine Revolution, die irgendwann mal da war und schlagartig sozusagen an manchen Stellen ist erkannt worden, wie das die Welt transformiert und schon war nichts mehr so, wie es vorher ist. Oder auch solche Sachen mit der Verschlüsselung, als man auf die Idee von asymmetrischen Verschlüsselungssystemen kam, sind einfach sehr viele Probleme, die man vorher bei Verschlüsselung hatte, mit einem Schlag weggefallen. Hat auch ein bisschen gedauert, bis man das wirklich verstanden hat, aber das hat einfach die Grundlagen verändert. Dann gibt es Revolutionen, wo man sozusagen Techniken in einen anderen Bereich überträgt. Also Bézier-Kurven gab es schon irgendwie ganz lange, um irgendwie Formen im Modellbau zu gestalten. Dass man das zum Zeichnen nimmt, ist eigentlich logisch, wenn man auf dem Rechner macht. Ist aber trotzdem einfach eine Technologie, die muss man zuerst mal finden, dass die gibt und übertragen. Und dann gibt es diese Revolutionen, die dadurch entstehen, dass Dinge neu kombiniert werden. Also ein Smartphone, dem ist eigentlich nichts neu, da ist ein GPS drin, was man schon lange kennt, und da ist ein Telefon drin, was man kennt, und ist ein Computer drin, den man im Prinzip ganz lang kennt. Das ist eigentlich nichts wirklich Aufregendes, aber in der Form, wie es dann zusammenkommt, kriegt es eine neue Qualität. So, das ist das eine. Also wir haben diese Revolutionsträger sozusagen, die dauernd irgendwelche Impulse erzeugen, neue Ideen, Übertragungen und neue Kombinationen. Und dann gibt es natürlich noch die andere Seite, dass das angenommen werden muss, also irgendeine Gesellschaft auftauchen muss. Das ist vergleichsweise immer langsam, weil Menschen ihre Verhaltensmuster relativ schnell ändern. Da reden wir über ganz andere Zyklen und auch viel kleinere Schritte im Prinzip. Also Smartphones gibt es ja im Prinzip schon lange und so eine Firma wie Nokia, die jetzt geschimpft wird, dass sie das angeblich verschlafen hätte, hat ja in Wirklichkeit als eine der ersten sowas wie Smartphones gebaut. Damals wollte sie bloß keiner haben. Und die haben dann sozusagen ihre Entwicklung wieder anders ausgerichtet. Das heißt, es ist ziemlich schwierig, wie Menschen sozusagen lernen, mit neuer Technik umzugehen. Und ganz wichtig ist dabei auch sozusagen das Vertrauen, dass sie zum Beispiel eine Marke aufbauen. Das sieht man so ganz stark an dem, wie sich die Reputation von Apple verändert hat. Wenn man so Beispiele anschaut wie YouTube oder so, Das war ja so ein, würde ich mal sagen, für Multimedia im Netz ist das ja wohl einer der plastischsten Beispiele. Es ist wirklich Multimedia im Netz. Das Bild soll jetzt Folgendes sagen, dass YouTube nicht so einfach erfunden werden hätte können zu einem bestimmten früheren Zeitpunkt, sondern dass YouTube erst in einer gewissen Zeit denkbar wurde, wo bestimmte Dinge verfügbar sind. Also erstens mal müssen wir das Internet natürlich haben und auch die Bandbreiten haben. Wir brauchen Suchmaschinen und auch die Leute müssen an die Bedienung von Suchmaschinen gewöhnt sein. Sonst macht YouTube auch nicht so furchtbar viel Spaß, weil man eben sonst in dem Riesenwust an Videos überhaupt nichts findet. Die Möglichkeit, dass man Dinge sozusagen austauscht, diese Sharing-Plattforms, die gab es ja lang vor YouTube schon, wo man also über Napster und Ähnliches immer Musik ausgetauscht hat. Das hat sich ja nun dorthin transformiert, dass man ganz viel benutzergenerierten Inhalt da drin hat. Dass man sich überhaupt vor eine Sperrholzschachtel setzt und da reinschaut, ist eine Gewohnheit, die eben übers Fernsehen gebildet worden ist. Dann aber über so Dinge wie Musikclips, MTV und so weiter ist man daran gewöhnt worden, relativ kurze Clips anzusehen. Das ist eine gewisse Ästhetik, eine gewisse Konsumgewohnheit, die da entstanden ist. Momentan bewegt sich es sogar wieder ein bisschen in die andere Richtung, dass die Clips, die in YouTube und so sind, immer wieder länger werden. Ja, auch die Vorstellung, dass man ein Video nicht besitzen muss, sondern einfach bloß ausleiht, hat sicher auch einen Einfluss. Also insgesamt möchte ich sagen, dass das sozusagen eine Menge Einflussfaktoren drin, wie Leute einfach einen Dienst wahrnehmen, verstehen, glauben, wie der in ihre Realität reinpasst, dass die zusammenkommen müssen, bis eine Sache eben so richtig ein kompletter Erfolg ist und wirklich durchschlägt. Ich habe das an einem anderen Beispiel noch, das iPad, das ja nun nach wie vor in der Version 2 ein gigantischer Erfolg ist. Also Apple verdient unglaublich viel Geld damit. 1968, wenn Sie den Alan Kay mit seinem Dynabook anschauen, das hatte zwar da unten eine Tastatur, aber solche Varianten von Pads gibt es ja auch, aber allein so der Formfaktor, der große Bildschirm, auf dem man seiner Idee nach mit einem Pen interagieren sollte, ist verblüffend, eigentlich nah an dem, was wir heute haben. Und das war ein reines gedankliches Modell, der konnte die Dinger natürlich noch nicht bauen. Das ist in den 90er Jahren sind die tatsächlich gebaut worden, also auch von Apple schon. Newton ist dort auf den Markt gebracht worden. Es gab auch Mitbewerber sozusagen, Go Technology mit dem IO, was heute kaum mehr jemand kennt, auf dem ist aber eigentlich der Vorläufer von Flash entwickelt worden. 1993, wie gesagt, waren beides große Misserfolge. Also Apple ist daran ja nicht gerade eingegangen, aber hat da so große wirtschaftliche Misserfolge gehabt. Übrigens als Spin-off sind dann, oder als ja, Rettung sozusagen, sind Leute, die aus dem Newton-Projekt waren, dann rausgegangen, haben die Firma Palm gegründet. Wenn Sie die Tablets anschauen, Microsoft hat schon 2002, also immerhin 10 Jahre her, hat Microsoft ein Tablet-PC vorgestellt, der von verschiedenen Herstellern vermarktet wird, die man auch heute noch kaufen kann, die aber immer bloß so ein Nischenmarkt waren, nie wirklich erfolgreich. Vielleicht, man weiß nicht genau, vielleicht was so ein Zwitter ist zwischen einem PC und einem Tablet, aber ist eigentlich ein ganz interessantes System, wurde aber nicht angenommen. Parallel gab es in der Industrie, in der akademischen Welt, Leute, die haben sich über Interaktion mit Geräten Gedanken gemacht und haben sowas wie Multitouch erforscht und Multitouch-Gesten. Das ist ein Bild von einem Vortrag aus dem Jahr 1991, wo vorgeführt wird, wie man mit dieser berühmten Ziehgeste, also ein Bild vergrößern kann mit zwei Fingern. Ist also wirklich noch bevor der Apple Newton überhaupt auf dem Markt war, ja, auch weitestgehend vergessen worden. Da hat sich aber eine Entwicklung sozusagen angebahnt. Apple hat diese Gestenidee aufgenommen, hat angefangen, das zunächst mal auf klassischen Touchpads zu realisieren, also auf Geräten wie dem hier, dann auf Smartphones und dann letztlich auf den iPad gebracht, wo sozusagen dieses direkte Interagieren mit den Fingern auf einer relativ großen Touch-Oberfläche, sodass die Erfahrung wirklich ausmacht. Und wenn man das anschaut, das ist halt eine lange Geschichte von relativ vielen Misserfolgen und in Vergessenheit geratenen Dingen, die dann hinter so einem Produkt stehen. Und es ist extrem schwer, wieder vorherzusehen, an welcher Stelle der richtige Moment ist, diese Technologien wieder neu zu kombinieren und ein Produkt draus zu machen. Das ist also auch natürlich ein gewisser Grad an Genialität, der dahinter steckt, die richtige Kombination zu finden. Ja, also nach den ganzen Vorsprüchen jetzt ein paar Versuche, was es denn so an Trends gibt. Interessanterweise habe ich diese zwei sind es, glaube ich, Folien, die ich da gemacht habe, voriges Jahr gebastelt und jetzt nicht verändert. Also das ist ein ganz gutes Zeichen, dass auch wenn man sie jetzt liest, wenn man das Gefühl hat, irgendwie ganz falsch ist es nicht. Vielleicht tragen sie ja doch so ein bisschen. Also eine Sache, die offensichtlich ist, Multimedia ist ja so ein Thema, über das schon ganz viel geredet worden ist und das man in den 80er Jahren, 90er Jahren irgendwie zum Thema gemacht hat, wo man meinte, das müsste doch irgendwann, müsste diese Multimedia-Welle doch mal aufhören. Das ist alles nicht so. Also Multimedia ist einfach ein permanenter Revolutionsträger irgendwie. Multimedia-Zeitungen sind, was das jetzt gerade, und Multimedia-Bücher, was das gerade im Moment passiert, was auf den Markt geworfen wird. Also dieses iBook 2, das jetzt gerade Apple anbietet, diese interaktiven Lehrbücher, in denen Sie sozusagen in dem Buch mit Multitouch interagieren können, ist eine Sache der letzten Wochen eigentlich, jetzt im Jahr 2012. Bandbreite, das ist so à la Moores Gesetz, also die Bandbreite wird einfach immer mehr und vor allem immer einheitlicher verfügbar. Also fragt man zunächst mal, naja gut, also das ist Netze und Multimedia, muss es wohl irgendwie sein, wo sich was tut. Ich habe jetzt ein paar konkretere Spekulationen daraus abgeleitet. Schauen wir mal zu Hause an. Also jetzt nehmen wir mal an, dass nachdem die Netze immer besser werden, dass wir wirklich im breiten Maßstab, in der Stadt ist es ja zum Teil schon wirklich so verfügbar, dass HD-Video im großen Maßstab wirklich über die Netze ausgeliefert werden kann. Außerdem, dass man nun irgendwie das Problem gelöst hat, das bis jetzt immer noch ärgerlich ist, dass man von der Fernbedienung auf der Couch sitzend vom Fernseher Text eingeben kann. Da zeichnet sich auch was ab, dass man also mit Smartphones oder Tablets, die man sowieso irgendwie um sich herum hat, daran gewöhnt ist, Text einzugeben und dass die mit den Haushaltsgeräten interagieren. Wäre zum Beispiel ein möglicher Weg. Also wenn die beiden Dinge mal gelöst sind, die das im Moment aufhalten, was wäre die Konsequenz? Also die Konsequenz ist, dass es überhaupt keinen Grund mehr gibt, zu Hause irgendwelche Mediendaten aufzubewahren. Also CDs, DVDs im Schrank haben, kann man eigentlich vergessen, weil alle Medien, die ich brauche, kann man im Prinzip aus dem Netz streamen. Es ist nicht ganz klar, ob das klassische Broadcasting, wenn die Netze entsprechend, die kabel-glasfasergebundenen Netze entsprechend leistungsfähig werden, ob das überhaupt noch wirklich eine Marktnische hat. Vielleicht für mobile Geräte oder so, aber prinzipiell kann es gut sein, dass die klassischen Broadcasting-Medien, also sprich die klassischen Fernsehsender, Radiosender, an Bedeutung verlieren oder verschwinden oder sich transformieren in irgendwelche so Streaming-Dienste. Wie gesagt, wir haben keinen Blu-ray-Player, keinen Videorekorder. Der Videorekorder verschwindet eh schon ziemlich. Wir haben aber auch keine Home-Media-Server dann mehr im Keller, sondern das ist alles in der Cloud. Könnte so sein. Wäre logisch eigentlich, wenn man so weiterdenkt. Es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen. Erstens mal ist die Industrie natürlich immer daran interessiert, noch ein extra Gerät zu verkaufen, weil jede Kiste wieder Umsatz generiert. Also so Sony oder so hat da schon ein Problem damit, wenn es keine Blu-ray-Player zum Beispiel mehr gibt. Und auch keine CDs mehr, die sie ja auch verkaufen. Und es ist auch so ein Problem, dass es natürlich eine Umstellung der Lebensgewohnheiten ist, dass ich jetzt, wenn ich eine CD gekauft habe, nicht irgendwas in der Hand habe, was ich anschauen kann, mich über das Cover freuen kann. Ich würde mich schon viel weniger freuen als bei einer Langspielplatte, weil es so klein ist. Aber das kann ich wenigstens jemand zeigen oder so. Das ist irgendwie ist was anderes. Ich habe was in der Hand. Kann sein, dass es das aufhält. Man wird es sehen. Ja? Genau, Telefon möglicherweise auch nicht mehr. Gut, wobei wir natürlich auch uns daran gewöhnt haben, von bestimmten Lebensadern abhängig zu sein. Also ich war in Dresden, als das große Hochwasser war und da hatten wir irgendwie mehrere Tage Stromausfall. Das ist auch ungewöhnlich. also einfach in einem normalen Haushalt zu erleben, was jetzt dann ist, wenn plötzlich kein Strom mehr da ist. Da geht nämlich ganz viel nicht mehr, ganz schnell. Was man irgendwie so ganz selbstverständlich annimmt. Das sind so ganz normale Dinge, die eigentlich auch ohne Strom gehen würden, hat man inzwischen elektrifiziert. Und so ähnlich passiert es mit dem Internet auch, dass praktisch alles irgendwie internetifiziert wird. Ja, ist eben interessant. Also das ist, ich will ja auch nicht sagen, so wird's. Ich will ja bloß mal dazu anregen, mal danach zu denken. Es gibt da eben Kräfte dagegen. Ja, ich habe noch mal was anderes. Andere Spekulationen für Mobilgeräte zum Beispiel. Also da gibt es ja auch zwei Sachen. Das erste ist die Kapazitäten in mobilen Netzen, die für Video im Moment immer noch nicht wirklich ausreichend ist für individuelle Ströme. Und das zweite Problem ist tatsächlich, dass die Haltbarkeit der Akkus natürlich ein Problem ist. Das heißt, man braucht entweder bessere Batterien oder irgendwie Techniken, dass die Energie sparsamer verbraucht wird, aber das ist beides auf dem Weg. Auch die Möglichkeit, dass man Energie zum Beispiel aus der Umgebung aufsammeln kann zu einem gewissen Grad, das Energy Harvesting, das da diskutiert wird. Also kann so einiges passieren. Wenn das so ist, dass diese mobilen Geräte so weitermachen in der Entwicklung, könnte es passieren, dass zum Beispiel die Zeitungen einfach komplett verschwinden. Wenn ich also irgendwelche Geräte, ob das jetzt Nachkommen vom Kindle oder vom iPad oder von irgendwas anderem sind, bei mir habe, die über Netze permanent jede Zeitung, in der ich interessiert bin, on demand abrufen können. Warum sollte ich denn dann noch eine gedruckte Zeitung haben? Genauso mit dem iPod, das ist ja auch ganz schön, dann wieder das gleiche Ding. Ja, da habe ich so eine Kiste, auf der ist meine Musik drauf. Wenn jetzt der Netzzugang entsprechend in hoher Bandbreite und zu irgendwelchen Flatrate-Bedingungen überall da ist, dann ist es natürlich auch so, es geht ja jetzt schon los mit iCloud und Amazon Cloud und so, dass ich die Inhalte eigentlich gar nicht mehr mit mir rumtragen muss, nicht auf einer Festplatte haben muss, sondern ich habe einfach irgendwo in der Cloud meine ganzen Medien und ich habe auch nicht mehr das Problem, dass ich jetzt irgendwelche Musik hören will, die blöderweise zu Hause auf irgendeinem Server oder möglicherweise noch auf der CD liegt. Und ich habe einfach alles überall zur Verfügung. Ist im Prinzip konsequent und logisch. Auch da ist jetzt wieder die Frage, kann es denn sein, dass die technologischen Begrenzungen irgendwann mal doch zuschlagen, dass das mit diesen Akkus echt nicht zu lösen ist, das Problem? Auch so wie Sebastian Löhmann gerade gesagt hat, vielleicht eben das blöde Gefühl, irgendwann ist mein Akku leer und dann habe ich gar nichts mehr, die Leute eben auch davon abhält. Also eine Zeitung zum Beispiel ist ja wirklich was eben unabhängig von irgendwelcher Stromversorgung funktioniert, was ich auch vielleicht zum Baden mitnehmen kann, um mir Sorgen zu machen, dass allzu sehr kaputt geht und wenn, dann schmeiße ich es weg. Auch das Gefühl sozusagen, also eine Zeitung irgendwie aufzublättern, umzuschlagen, irgendwie ein Kapitel, ein Artikel irgendwie rauszureißen, jemanden mitzubringen oder so, ist natürlich einfach eine besondere Erfahrung. Könnte das Ganze auch wieder aufhalten. Was interessant ist, dass ich jetzt an ein paar Stellen Erfahrung gesagt habe, und das ist, glaube ich, noch ganz wichtig, also diese mit der Zeitung einen Artikel rausreißen, ist so eine Experience, und wenn man diese Keynote von Steve Jobs damals angeschaut hat, ich weiß gar nicht, die gibt es bestimmt auch noch irgendwo, also den iPad präsentiert hat, dann hat er an ganz vielen Stellen irgendwie gar nicht mehr richtig erklären können, wieso das so toll ist, und er hat gesagt, das so ungefähr, man muss das einfach ausprobieren, man muss es spüren. Also es ist eine Erfahrung, die aus ganz vielen Dingen zusammengesetzt ist, aus der schnellen Reaktionszeit zum Beispiel und dem brillanten Display und ganz, ganz vielen Feinheiten. Das heißt, es sind viele Dinge, die zusammen, die dann eine Erfahrung erzeugen, die jemand dazu bringen, zum Beispiel auf eine Zeitung zu verzichten und so ein elektronisches Medium auszuprobieren. Oder vielleicht mal das Medium auszuprobieren, noch nicht auf die Zeitung zu verzichten, irgendwann verzichtet man dann vielleicht doch. Und das bedeutet, dass eigentlich, wenn man auch diese Geschichte anschaut, zum Beispiel den Tablet-PC von Microsoft, da scheint diese Erfahrung noch nicht so dramatisch anders gewesen zu sein. Das heißt, es muss irgendwie eine besondere Erfahrung sein, die faszinierend ist, die das einbindet und die aber, gleich, ich sage bloß den Satz noch fertig, die, denke ich mal, auch auf vorhandenen Verhaltensmustern irgendwie aufbaut. Aber darüber rausgeht natürlich. Ja. Erzählen Sie mir was.
Beim iPad schon noch, ich war neulich zu Besuch bei einem Kleinkind. Mhm.
Ja, also ich habe. Ja, ich habe mit unserer Nachbarstochter, die ist 5 Jahre alt, die habe ich ganz verblüfft zugeschaut, wie sie mit dem iPad umgeht. Da gibt es auch Kinderanwendungen dafür und das ist überhaupt kein Problem. Die können selbstverständlich damit umgehen und es ist kein Hindernis da. Also das ist das, was man intuitive Bedienung nennt, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist natürlich verblüffend, dass vielleicht dann irgendwann die Leute gar nicht mehr wissen, wie man mit dem Buch umgeht. Ja, wahrscheinlich ist es das so, dass wir eben allesamt irgendwann mal verblüfft davor stehen, dass das, was wir für natürlich halten, eben dann halt bloß nur altmodisch ist. Kann schon sein. Also es ist jedenfalls total interessant, was da passiert. Und was ich also bloß jetzt mal antippen wollte, sind diese drei Dinge. Also irgendwie einerseits, man kann so extrapolieren und kommt dann bei so Sachen raus, wie dass eben Bücher vielleicht und Zeitungen verschwinden und die CDs und die Fernsehsender und ganz viele Dinge. Andererseits gibt es eben doch irgendwie so Stellen, wo man dann ins Zögern kommt und sagt, ist das denn wirklich so? Werden die Leute so radikal sein? Und das Dritte ist, dass es, glaube ich, alles nur Sinn macht, wenn es sozusagen in eine geschlossene Erfahrung eingebaut ist. Also wie Sie eben so sagen, wo auch ein Kind sofort irgendwie mit umgehen kann. Und wie gesagt, ich habe vorher gesagt, man kann überhaupt nichts vorhersagen, weil es eben Revolutionen gibt. Also ich bin jetzt in einem Alter, im Gegensatz zu Ihnen, wo ich eine Welt ohne Internet sehr wohl gekannt habe und in der aufgewachsen bin und in der in die Schule gegangen bin. Und erst während meines Studiums ist der Begriff Internet überhaupt erst so richtig bekannt geworden. Also eigentlich so in Europa eigentlich so richtig erst populär nach meinem Studium. Das heißt, es kann ja wirklich sein, dass irgendwas mal kommt, woran wir jetzt alle gar nicht denken. Also es ist nicht auszuschließen, damals hat man auch gemeint, man hat alles verstanden und das Internet war einfach eine neue Idee und was das für eine Schlagkraft hat, war überhaupt nicht abzusehen, wenn man die jetzige Situation anschaut. Also insofern schwierig, was vorherzusehen. Aber das eine ist, glaube ich, völlig klar, dass Multimedia im Netz in diesen vielen, vielen Facetten eine Sache ist, die uns noch viele Jahre beschäftigen wird. Das, denke ich, ist ganz, ganz offensichtlich. Ja, ich glaube, das war auch das, was ich Ihnen erzählen wollte. Ja, wir können gerne auch noch ein bisschen diskutieren, aber es ist auch schon, glaube ich, die Zeit ziemlich um. Ich weiß nicht, ob es noch organisatorische Fragen gibt, die zu klären sind. Klausur ist soweit. Alles klar, müsste eigentlich auch alles auf der Webseite stehen.